Das ist natürlich echt beeindruckend.
Kalte Ohrläppchen. Willst du mal fühlen?
Das kann Anzeichen sein von Fußballentzug.
Oh, ein Glück. Gibt's ja heute noch was.
Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen.
Ah, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder?
Ist das großartig.
Fantastisch. Ja. Okay. Geil. Geil. Und wer hier neben mir am Tisch sitzt, das erfahrt ihr, wenn ihr das jetzt mal kurz zu euch anguckt.
Dann kommen dann die ganzen abgewichsten 35 Jahre alten Männer, die schon 10 Jahre das gemacht haben.
Wenn ich passiere... Ja, Gesundheit. Gesundheit. Ja.
Was ist das unangenehm? Können wir nochmal neu anfangen direkt?
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur seriösen Sportschau namens Bundesliga. Viermal ist Peter Hüballer inklusive der heutigen Sendung schon zu Gast gewesen und damit Rekordgast bei Bundesliga. Herzlich willkommen. Hüballer ist da, ich freue mich sehr.
Max Gallis,
schön, dass du da bist. Basti ist wieder da.
Gute und Grüße.
Marvin ist jetzt noch am Start, Max noch da.
Arnd Zeigler ist bei uns.
Fabian Döhler. Manu Thiele ist da, ich freue mich sehr, dass du da bist. Bei uns zu Gast heute Konstantin.
Sieht aus, als ob du Cosplay von mir bist.
Max Jakob Ost, ich freue mich sehr, dass du da bist. Bei mir ist Kevin. Christoph Fetzer ist da, Kommentator und Moderator. Begrüßt mit mir Daniel Boschmann.
Tobi ist übrigens auch da.
Ist es mir fuck egal, ob ihr noch da seid.
Warum glaubst du eigentlich, als Host dieser Sendung auf dem Stuhl sitzen zu müssen?
Wieso, wer sollte denn sonst hier sitzen?
Meiner Meinung nach fehlt da irgendwie so ein richtiger Leitwolf. Ich wüsste auch gerne, warum das nicht mehr Leute hinbekommen.
Ich würde sofort alles stehen und liegen lassen. Ich warte seit 20 Jahren auf den Scheiß.
Ey, du sitzt. Ich finde es schön, dass ich jetzt auch Führungsaufgaben übernehmen darf. Ja.
Woher kommt dieser Übermut?
Wenn ich mal zusammenfassen darf, du befürchtest, heute Abend gibt es Eintrachtprügel.
Ich habe kein einziges Wort gesagt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde schon dreimal gedisst. Zweimal von euch, einmal vom Chat.
Hallo, ich habe doch in deinem Sinne Einfluss genommen im Chat.
Ja, aber auf ironische Art und Weise. Liegt es daran, dass ich barfuß bin? Das möchte ich jetzt mal ganz kurz wissen. Ist es das?
Ja. Es geht nicht darum, ob das jetzt. Aber ich.
Taktisiert.
Wir werden aber auch so gegrutscht.
Was ist das für ein Quatsch? Das ist doch einfach nur. Das ist doch Hokus. Was ist das?
Lauf da!
Mir san mir Rützenhürtel.
Ey, Jungs, so geht das nicht weiter. Nee, so arbeite ich nicht weiter. Hier muss man ein bisschen Ordnung
machen. Okay. So, jetzt noch zum Schluss können wir noch den Boulevard bedienen.
Wenn du dir jetzt ein Tinder-Profil anlegst, ja, und lädst Fotos hoch vom Rafting, vom Fallschirmspringen, vom hier, wie heißt das, Jetpack durch die Gegend fliegen und beim ersten Date lädst du sie zu Planten und Blumen ein.
Scheiße, ist das langweilig. Wieso kann
das sag ich doch, aber das sag ich doch,
Mann. Das ist etwas, was mich immer aufregt. Da bin ich leider nicht sehr neu.
Das regt dich auf. Wie hast du das Wochenende denn erlebt?
Weniger aufgeregt als ganz viele andere.
Lass uns mal zum Ende kommen.
Möchte ich vielleicht noch eine Zahl in den Raum werfen?
4. Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön.
Hier explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga live. Heute der große Saisonabschluss. Was waren das für, wie immer? Können wir nicht einen super Schnitt haben von deinen WhatsApp-Gebimmels? Einfach. Kann das mal jemand machen? Egal. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Jetzt geht's hier los, meine Damen und Herren. Heute im Studio. Er hat sich getraut. Wer hätte das gedacht? Komm, gewinnt Werder was? Ist er da? Herzlich willkommen, Nico.
Ihr habt mich eingeladen. Normalerweise wäre ich gar nicht hier. Aber er hat sich nicht getraut. Deshalb bin ich hier.
Das stimmt. Tobi ist, abwesend.
Hat keinen Bock.
Abwesend. Musste die Taktiktafel nachmalen. Das Orange wurde ein bisschen blass. Und außerdem haben wir jemanden hier, der nie blass ist, weil er strahlt so hell wie die Sonne. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du bist. Das ist verwirrend für mich, weil du jetzt hier rechts neben mir bist.
Die Regie.
Zack, und gleich weg.
Und ich möchte hier jemanden ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich immer, wenn er in der Sendung ist. Mein Name ist Tennis Tengade.
Hey! Na, hallo Leute. Hallo Nils. Na? Hallo Tobi.
Na?
Nico.
Nick.
Und was auch immer das ist, Pixelmonster.
Okay.
Ist das ein Joke oder ist das gerade wirklich deine schlechte Internetverbindung?
Ja. Das ist, weil in Ingolstadt alle jetzt die Relegation anmachen.
Das ist wahrscheinlich. Das stimmt natürlich. Da bin ich wieder. Okay, sonst hätte ich jetzt mal. Wäre ich auf Fehlersuche gegangen.
Nee, musst
aber
du nicht.
Hat ja geklappt.
Ja. So, Leute, schön, dass ihr da seid. Wir beginnen natürlich diese Show, die auch zum Teil ein Rückblick wird, gleich mit der Relegation Werder Bremen gegen Heidenheim. Da reden wir drüber. Wir gucken natürlich jetzt alle in Nikos Gesichter, versuchen da irgendwas rauszulesen. Gibt es Emotionen? Gibt es irgendwas zu erkennen? Und außerdem gibt's heute natürlich wieder unsere Awards. Wir haben zu Saisonbeginn ja Prognosen angestellt. Was sind die Überraschungen? Was ist die Enttäuschung? Positiv, negativ und so weiter und so fort der Saison. Dann schauen wir heute mal, ob sich diese bewahrheitet haben. Und dann gibt es natürlich ein Schlusszeugnis. Ne? Also in diesen Kategorien gibt es dann jetzt nochmal quasi Gewinner und Verlierer ist. Jetzt übertreib's bitte nicht. Deine Freude, er hat's
mir zugeworfen.
Ja, man muss nicht alles fangen, was Leute einem zuschmeißen. Ne? Man kann es auch mal in den Dreck fallen lassen und sagen, fass ich nicht an. Ne? Ganz genau, das gibt's heute also auch noch. Außerdem nachher noch eine wunderschöne Matz von Marc, unserem Redakteur. So, reden wir über Werder Bremen. Das ist in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, eigentlich war das mal unsere Sendung. Ja. Wir haben mal angefangen, ey, weißt du, wir wollen über den HSV und Eintracht reden.
Deswegen hat man es auch gesehen. Es gab sogar eine Werder Bremen-Sondersendung.
Ja. Was ist passiert? Wir haben uns komplett einfach diese Sendung nehmen lassen. Und jetzt reden wir nur noch über Werder Bremen. Aber gut, soll mir recht sein, wenn es dann am Ende so endet wie mit dem HSV, dann ist das okay für mich. Das war jetzt Teil 1 der Geschichte. Ja, Relegation gegen Heidenheim. Nico, erzähl doch mal so ein bisschen.
Habt ihr es gesehen? Habt ihr es euch angeguckt?
Ich hab's mir angeguckt.
Hast du es dir angeguckt?
Ja, klar, ich guck mir alles an, was Fußball ist. Bin super interessiert.
So Quatsch, du hast es nicht gesehen, oder?
Klar habe ich das gesehen.
Also ehrlicherweise, als in der dritten Minute durch ein Eigentor aus 1-0 für Bremen fällt, hat sich das ganz komisch angefühlt, weil danach so ein bisschen Spannung. Also es war auf einmal, okay, wir schaffen es vielleicht doch, als in der 85. Minute dieses 1-1 gefallen ist. Diese 85. bis dann dieses 1-2, also diese 8 Minuten oder 7 Minuten, die das waren die schlimmsten Minuten, also sportlich gesehen, in meinem Leben. Und das muss sich ungefähr so angefühlt haben, wie das, was du sicherlich damals gespürt hast in Relegation. Ich habe die blanke Panik gespürt.
Man sieht richtig, man kann in dem Moment so ein bisschen in die Zukunft gucken und man sieht richtig, wie das Unaufhaltsame noch passiert und man sieht schon die Tageszeitung, was die schreiben und so gibt's noch aus der Hand in den letzten Minuten und man hat diese Jubelstürme, man hat vom inneren Auge wie Heidenheim auf den Platz stürmt vor Freude und so, aber tatsächlich war das nicht die Dimension, in der wir leben. In der Dimension, in der wir hier sind, ist alles gut gegangen.
Ja, aber auch nur, weil Teuerkauf, Ex-Bremer, ja dafür gesorgt hat, dass er an zwei Situationen quasi Werder Bremen geholfen hat. Mhm. Und ja, jeder, der jetzt aus irgendwelchen Kommentaren schreibt, ich habe bei Twitter gestern auch schon unter meinen Posts immer wieder gesehen, ja, von mir aus ist es unverdient, ist mir scheißegal. Wir haben es irgendwie geschafft, in dieser Liga zu bleiben. Mit dem Trainer, der im ersten Spieltag da war und der von da an ab Spieltag 10 zur Diskussion stand. Punkt.
Also unverdient ist natürlich auch immer so eine Sache. Natürlich habt ihr keine Glanzleistung abgeliefert. Allerdings muss ich sagen, wenn ich die letzten Relegationen so Revue passieren lasse, da waren wenig Vereine dabei, die das irgendwie, ich will nichts falsch sagen, aber bei der Eintracht war es knapp, beim HSV war es knapp, bei Bremen war es jetzt knapp. Also es ist selten so, dass
Wolfsburg da dann Wolfsburg hat es relativ souverän damals gegen Braunschweig gemacht, wobei sie da auch in der Anfangsphase auch ein bisschen Glück hat, weil Braunschweig auch derbe Chancen hat.
Genau, aber es ist nichts, wo du reingehst und den Gegner in der Regel weghaust und sagst, hier, pass mal auf, hier ist der Erstligist. Weil es gibt ja schon auch einen Grund, warum Werder Bremen in der Relegation mit Ach und Krach gelandet ist. Und der Grund ist ja nicht, dass sie genialen Fußball über ein Jahr angeboten
haben. Nee, absolut nicht. Und ehrlicherweise gilt ja in beide Richtungen, wie man bei Bremen sagen kann, ey, wie peinlich ist das, dass du mit einem Auswärtstor quasi in der Europapokalregel durch 2 Unentschieden in der Liga geblieben bist. Durch die gleiche Konstellation ist Union Berlin letztes Jahr aufgestiegen und die hatten die letzten 4 Spiele nicht gewonnen. Es ist, glaube ich, so unfair, wie es nun mal ist, diese Relegation am Ende wahrscheinlich zu spielen.
Es ist auch recht mühsam, diese Diskussion zu führen mit der Auswärtstorregel, wo ich jetzt überall lese, es sei unfair, dass Bremen nur wegen der Auswärtstorregel weiter gekommen sei. Andererseits war ja vorher allen bewusst, dass es auch diese Auswärtstorregel gibt, obwohl wir jetzt Corona haben, obwohl keine Zuschauer da sind. Und ich glaube auch, dass Bremen eben in der 96. Minute keine Elfmeter zulässt, wenn es eben so gewesen wäre. Und dann wäre auch die ganze Dynamik anders gewesen. Bremen hat das schon dann nach dem 1-0 clever gemacht, den Gegner anlaufen lassen mit dem Wissen, okay, wir haben eine 1-0-Führung und Heidenheim ist dann eigentlich bis zur 85. Minute sehr wenig eingefallen. Sie hatten nach der Pause eine kleine Drangphase, als sie auf Raute umgestellt haben, aber das war es dann auch. Also war es auch nicht so, dass man sagen könnte, Heidenheim hat da 1000 Chancen vergeben oder Heidenheim hat die Bremer an die Wand gespielt. Das war ja auch nicht der Fall. Und wenn du die Relegation gewinnen und aufsteigen willst, musst du auch als Aufsteiger ein bisschen mehr anbieten, als Heidenheim das getan hat in diesen beiden Spielen.
Ja, ich finde schon, dass Heidenheim beide Spiele zusammengenommen hat, eine Vielzahl an guten Chancen hatte, insbesondere auch im ersten Spiel. Und da kommt wieder diese Auswärtsspielregel. Bremen hatte da auch seine Situation ohne Frage. Aber im Heidenheim, wenn die eins dieser großen Chancen machen, auch gerade noch mal zum Schluss dann nach der gelb-roten Karte gegen Moisander, hatte Heidenheim noch mal die Chance auf einen 1-0, was dann auch nicht mehr gekontert worden wäre, wage ich mal zu behaupten, in diesem Konjunktiv, weil Bremen zu zehnt und kurz vor Schluss. Und dann hast du eine komplett andere Ausgangssituation.
Genau.
Und also ich muss sagen, ich war ein bisschen negativ überrascht von Bremen. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen souveräner sind. Ich fand sie sehr schlecht, muss ich wirklich sagen. Ich war auch gerade in Spiel 1 ein bisschen überrascht, wie schlecht sie sind, weil ich eben aber auch Heidenheim natürlich als Zweitligist häufiger gesehen habe und auch gewusst habe, dass die auch keine Himmelsstürmer sind, sondern ähnlich wie Union auch unter Schützenhilfe von anderen diese Relegation überhaupt nur erreichen konnten. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, ist Bremen schlecht. Boah, ist Bremen schlecht in dieser Relegation. Und das ist aber, es ist schwer, gut auszusehen. Also selbst wenn du auf dem Papier besser bist, ist Relegation ist sehr undankbar. Aber
es ist ja auch undankbar, wenn du mit dem 6-1 gegen Köln und mit dem 0-4 gegen Bielefeld dann in eine Relegation eintrittst und die Hälfte der Kommentare, die ich irgendwie bei meinen Sachen gelesen habe, das wird ja auch so Bekannte und Freunde von einem klaren Sieg im ersten Spiel ausgegangen sind. Und ich habe, nee, Alter, das ist Relegation, denen wird der Arsch auf Grundeis gehen und ja. Das hast du auch angemerkt.
Und das war nämlich genau dieses Tauwetter der dritten Minute, was am Ende, glaube ich, die Köpfe gewaschen hat mit diesem Tau. Der da abgeflossen ist, weil wenn die nicht so früh das 1-0 geschossen hätten, dann wäre der Kopf dazu gekommen und je länger das Spiel dann gelaufen wäre, desto mehr wäre es in Richtung Hoffenheim gelaufen, Heidenheim gelaufen, Entschuldigung.
Ja.
Also dieses 1-0 so früh, Alter, das war das Beste, was passieren konnte und es war auch, finde ich, die beste Phase, die Bremen in beiden Spielen zusammengenommen hatte, diese ersten 15 Minuten, da waren sie echt stark.
Mhm.
So, und danach.
Auf der anderen Seite, ja, also ich meine, spielerisch hat, finde ich, Bremen keine Glanzlichter gesetzt, aber sie haben auch nicht so super viel zugelassen gegen Heidenheim, die dann ja auch ordentlich immer, also die mussten ja ihr Glück dann auch nach vorne suchen. Und ich fand zum Beispiel, brauch nicht drüber reden, dass es nach vorne bei Bremen kacke aussah, aber ich fand es auch sehr kompakt, gerade im Zentrum standen sie sehr dicht. Es war nicht so einfach für Heidenheim, sich Chancen rauszuarbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Bremen ist der Bundesligist, die müssen die da irgendwie wegballern. Aber in der Situation erstmal ein solides Bollwerk aufbauen und Heidenheim muss erstmal kommen, ja, ist auch eine legitime Taktik. Und also bei aller berechtigten Kritik, Bremen stand relativ fest hinten in der Verteidigung. Ralle, du hast das Spiel auch kommentiert. Wir haben ja deine liebliche Stimme gehört. Und als Verteidiger kann man doch auch mal sagen, also wenn man was Positives rausarbeiten will, dann zumindest das, oder?
Wenn wir jetzt über gestern sprechen, dann muss ich ganz klar sagen, Bremen hat eine deutliche Steigerung hingekriegt im Vergleich zum Hinspiel, auch im Spiel gegen den Ball. Also sie haben es wirklich, ich sag mal, die ersten 30 Minuten und zwischen der 55, 60. bis 85. gut gemacht. Da standen sie gerade im Zentrum auch sehr präsent, was im Hinspiel tatsächlich noch das große Plus auf Heidenheimer Seite war. Also für mich gehörte das Mittelfeld ganz klar Heidenheim im Hinspiel. Im Rückspiel war das deutlich ausgeglichener mit ein bisschen mehr Vorteile für die Bremer. Heidenheim hat es halt verpasst, kurz nach dem, also über das extrem unglückliche Eigentor nach 3 Minuten brauchen wir nicht sprechen. Das ist schon genügend diskutiert worden. Das hat dem Spiel natürlich so ein bisschen eine eigene Wendung gegeben. Aber sie haben halt verpasst, Anfang der zweiten Halbzeit, als sie so eine Druckphase hatten mit den Standards, da das Tor zu erzielen, um Bremen weh zu tun. Weil ich glaube, dann wäre so ein bisschen das Selbstbewusstsein schnell wieder abhanden gekommen, denn das war nicht stabil. Ich finde, das hast du im Hinspiel gemerkt. 6-1 gegen Köln, alles gut. Aber nach 10 Minuten hast du bei den Bremern gemerkt, dass sie wieder anfangen zu überlegen, dass sie wieder anfangen zu denken. Dann hat Florian Kohfeldt das im Rückspiel wieder ganz gut hingekriegt. Aber wenn du es dann schaffst, als Heidenheim mal wirklich so einen Stoß zu setzen mit einem 1-1 kurz nach der Halbzeit, dann geht das Denken wieder los. Und das haben sie nicht geschafft.
Ich meine, ja, Entschuldigung, mach du mal.
Ja, aber ich glaube, du kannst ja nicht erwarten, dass der 16. der Bundesliga in diese Relegation geht und dann tollen Fußball spielt. Das war auch nach dieser Saison von Werder nicht zu erwarten. Also ich denke schon, dass sie das zumindest im Rückspiel in dieser Anfangsviertelstunde, und ich fand dann aber auch nach dieser Sturm- und Drangphase, die 10 Minuten angehalten hat nach der Pause von Heidenheim, auch danach hat Werder Bremen es gut verteidigt. Und viel mehr kannst du dann auch von so einem Team, das ja auch selbst völlig ohne Selbstbewusstsein in so ein entscheidendes Spiel reingeht, mehr kannst du da nicht erwarten.
Ich meine, wir müssen uns mal vor Augen führen. Wir reden hier von Werder Bremen, die mit Abstand schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte gespielt. 31 Punkte. So, also schlechter geht's nicht mehr. 2 Heimsiege. Keine Stürmer, keiner hat, glaube ich, mehr als 6 Tore geschossen. Die haben schon wieder 70 Tore kassiert. Plus, dass sie so viele Nackenschläge diese Saison übergekriegt haben. Also durch Spiele wie 0-5 gegen Mainz. Das wird zu Hause, das wird noch jahrelang bestimmt nachhallen, dieses Spiel. Und da bin ich mir, ziemlich sicher, weil das sowas schmerzt. Das merkst du, dass das Selbstverständnis von Werder Bremen aus den Jahren davor, dass du in der Liga dir irgendwie so 5, 6, 7 Mannschaften suchst, die irgendwie unter dir stehen, um eventuell mal nach oben zu gucken, das in den Bremer Köpfen ja auch immer so ein bisschen mit drin war, egal ob das jetzt ganz realistisch war oder nicht. Das ist diese Saison auf jeden Fall mit auseinandergebrochen. Und dann steht ein Verein da, der ja im Prinzip ab Spieltag 27 abgestiegen war und an Spieltag 33 mit einer Niederlage in Mainz eigentlich auch noch abgestiegen war und nur durch diesen 34. Spieltag in diese Relegation kommt. Da bin ich voll bei Tobi. Da kannst du nicht erwarten, dass sie besser spielen, dass sie stärker sind. Nee, das ist wirklich alles vollkommen egal. Sie haben es irgendwie, und das ist am Ende, das hast du dann auch Florian Kohfeldt in allen Interviews danach angesehen, was für ein Druck da von denen abgefallen. Sie haben es irgendwie geschafft, sich mit dem letzten Zug über die Linie zu retten. Und jetzt ist so 0 oder wahrscheinlich eher minus 11 Millionen durch die Verpflichtung, die du hast. Aber jetzt kannst du das erstmal wieder durcharbeiten. Aber die Analyse über die Saison, die ist vernichtend und die muss auch vernichtend sein.
Da sind wir ja schon beim Thema. Wenn die so vernichtend ist, wie schneidet denn der Trainer in dieser Analyse ab?
Ich bin Team Kohfeldt und ich bleib Team Kohfeldt.
Das klingt jetzt aber schon so ein bisschen nach, ich habe das mal gesagt und bleib dem jetzt einfach treu, um mir selber nicht vorwerfen zu müssen, zu flipfloppen. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Nico, das ist jetzt, finde ich, schon auch eine Situation, wo man, also wo ich mir als Werder-Fan mich fragen würde, ob ich noch mal Bock hätte auf so eine Saison. Und ich kann den Wunsch nach so einem eloquenten, jungen Trainer, der eine gewisse Dynamik ausstrahlt, kann ich schon nachvollziehen. Die gibt es eben nicht so oft. Aber also ich finde, man so rein von der Kompetenz, wenn jetzt Bremen in die neue Saison mit 2 Niederlagen startet, habt ihr sofort eine Trainerdiskussion.
Definitiv.
Habt ihr sofort eine Trainerdiskussion.
Definitiv. Sehe ich ganz genauso.
Das Schöne ist die Frage auch, ob das nicht einem Kader gut tut, jetzt vielleicht den Reset-Knopf zu drücken, frischen Wind reinzubringen, jemanden, der nochmal die Würfel neu mischt für Spieler, die schon außen vor waren oder die vielleicht aus irgendeinem Grund nicht zur Top-Performance in der Lage waren. Also bei aller Liebe, ich finde so ein einfach weiter mit Kohfeldt, finde ich schon, weiß ich nicht, ob das Beste ist für Bremen.
Das Gute ist ja, dass ich diese Entscheidung nicht treffe.
Nee,
dass ich eine rein emotionale Meinung dazu haben kann. Und ich gehe ziemlich fest davon aus, dass sowohl der Verein als auch dieser Trainer sich genau darüber Gedanken machen werden, was diese Saison passiert ist und was danach das Beste für diesen Verein ist. Wenn sie am Ende zu dem Schluss kommen, dass alle sagen, ja, da ist viel Scheiße passiert, wir machen aber eine Strichrechnung und am Ende reicht es dafür, dass man sagt, Kohfeldt bleibt Trainer, dann bin ich aus der emotionalen Ebene dabei und möchte auch weiterhin diesem Trainer vertrauen, dass er diese Kurve schafft. Wir sind im Moment wirklich, das ist so, weißt du selber, du fährst in der Kurve und du schrappst jetzt ungefähr seit ein paar Wochen an der Leitplanke entlang. Mhm. Und entweder du fliegst darüber oder du schaffst es irgendwie und kommst wieder auf die Autobahn. Ich weiß es nicht. Und ich kann auch die Suche nach der Alternative nicht antreiben, weil ich nicht genau weiß, wer der Richtige für diese Mannschaft wäre. Der einzige Punkt, den ich hier noch habe, ist, dass die Art und Weise, wie er diese Mannschaft aus diesem Loch, wo sie waren, die waren abgestiegen. Wisst ihr selber, die waren 26, 27 Spiel, das war vorbei.
Nee, habe ich nie. Ich hab
Was
denn? Du guckst mich an und sagst, wisst ihr selber, aber ich habe ja immer gesagt.
Ja, bei dir glaube ich bis heute nicht, dass du das ernst gemeint hast.
Gut, das ist alles.
Was soll ich was?
Umgekehrt, mehr Option habe ich ja nicht.
Umgekehrte Häme war das.
Nee.
Aber das und er hat es irgendwie geschafft, sie über diese Linie zu kriegen. Und mehr kann ich dazu im Moment nicht, also weiß ich,
glaube,
kann
ich nicht was, beitragen. Was jetzt die Herausforderung ist für Bremen, ist diese Abwärtsspirale zu durchbrechen, weil es geht jetzt auch seit ein paar Jahren bergab. Es ist eben kein Betriebsunfall, sondern das ist eine Entwicklung.
Genau.
Und man hat jetzt richtig viel Glück gehabt. Das sage ich nicht aus Häme, sondern man Düsseldorf hätte längst den Sack zumachen können.
Genau.
Man hat auch in der Relegation jetzt durchaus ein bisschen Glück gehabt. In einigen Situationen, Heidenheim, wenn ein bisschen mehr Glück geht, der eine oder andere mit rein und so weiter. Man hat Glück gehabt, dass Union mitgespielt hat und so weiter. Egal. Was ich sagen will, ist, das kostet unglaublich viel Kraft, diese Saison auf diese Art und Weise zu durchstehen. Und wenn du in der nächsten Saison wieder in den Abstiegskampf reingerätst, dann kann das, glaube ich, schwierig werden mental. Ey. Weil du dauerhaft diesen Druck nicht so ohne weiteres wegstecken kannst.
Wir haben doch das Musterbeispiel, ist doch der HSV. Das ist jetzt auch keine Himmel. Es ist doch einfach zu sehen, dass der HSV immer sich kurz davor gerettet hat und immer wieder noch gerade geschafft hat, den Hals aus dem Wasser zu kriegen, und am Ende hat es nicht mehr gereicht. Und Bremen ist genau in dieser gleichen Abwärtsspirale gerade. Plus, und das ist ja das, was auch in den Kommentaren so vorzulesen ist, du musst jetzt Toprak kaufen, du musst jetzt Bittencourt kaufen, nächste Saison spätestens dann hast du Selke noch auf der Uhr, das heißt, da sind schon mal 25 Millionen gebündelt bei einem Verein, der auch nicht zuletzt durch Corona finanziell wirklich im Moment ziemlich angespannt ist. Das heißt, diese Situation ist ziemlich bescheiden. Plus, und das ist eine Erkenntnis, die ich mir quasi am 33. Spieltag gewonnen habe, als ich gedanklich abgestiegen war, habe ich mir die Bundesliga mal angeguckt. Und dann ist mir, abgesehen von dem, was mit Hertha BSC gerade passiert, also mich die Vereine mal durchgegangen, mir ist einfach bewusst geworden, wenn du da noch Eintracht Frankfurt dazu nimmst, die einfach schlichtweg Werder Bremen gerade voraus sind von der Konstellation, plus Schalke, die, na, die nehmen wir mal raus. Aber es ist nicht mehr als Platz 10 möglich. Mehr ist für Werder Bremen de facto nicht möglich. Und die gesamte Saison und alles in dem Verein darauf aufzubauen, bis dahin zu kommen, das wird dieser Energiefresser sein, von dem du sprichst. Entschuldigung.
Ist das wirklich so, dass für Werder Bremen nicht mehr als Platz 10 möglich ist? Ich habe mich investigativ befasst mit diesem Thema und habe mir schon lange die Frage gestellt, ob es da nicht Menschen gab, die mal etwas anderes geglaubt haben als das
Platz 10. Boah, haust du mir jetzt auch das in die Ohren?
Du bist,
du bist ein Drecksack.
Ob ich jetzt die Regie hoffentlich nicht überrasche, aber da haben wir was vorbereitet.
Deswegen sollte ich heute kommen zu einem Bundesliga-Spezial, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Es geht heute um Werder Bremen. Fangen wir mal bei dir an. Prognose Werder Bremen, Bundesliga-Saison 1920.
Ja, nach dem letzten Jahr Platz 8, dann wird es doch dieses Jahr Platz 7, oder?
Ich hoffe das sehr, aber ich bin auch realistisch genug, um zu sehen, dass es einfach zu viele Teams gibt, die wesentlich mehr Möglichkeiten haben. Aber ich hoffe es sehr, dass wir da wieder in der Region landen, auf jeden Fall. Ja.
Eigentlich wird es irgendwas zwischen Platz 6 und Platz 10. Platz 10, wenn alles wirklich mies läuft und wir ganz viele Verletzte haben und die Neueinkäufe nicht funktionieren. Aber wenn alles funktioniert, ich kann mir nicht viel Höheres als Platz 6 vorstellen.
So schnell wie möglich so viele Punkte sammeln, dass du nicht mehr 16er werden kannst und der Rest ist dann Bonus. Und vor allen Dingen die zweite schöne Sache ist ja, dass unser Trainer, ich nenne es auch unser Trainer, ne? Wir sind ja auch quasi erweiterter Kader, ja das Saisonziel vorgibt und dann halten wir uns alle anders.
Bevor wir drüber diskutieren, Marc, kannst du mir bitte den Teil von Art Zeigler ganz schnell per WhatsApp schicken? Ich leite das sofort weiter. Vielen Dank.
Ja,
der hat heute Geburtstag, deswegen also Glückwunsch an
dieser
Stelle, Art. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz tolles Geschenk für ihn.
Ihr Säcke.
Mit Sicherheit. Der wurde auch gestern schon reichhaltigst beschenkt. War das gestern?
Ja.
Gestern. Reichhaltigst beschenkt.
Viel mehr braucht Tobi Escher, du kleiner Drecksack. Das ist der Grund, warum ich hier sitze. Ne? Da warst du dich extra verpisst, damit ich mich hier hinsetze, damit ich mit diesem Ausschnitt hier noch von dir vorgeführt werde. Freundchen.
Du hast ja noch den realistischen Tipp gebracht, muss man dir zugestehen.
Ja, danke schön.
Platz 7 oder was
hast du? Platz 15 habe ich
gesagt. Ja, im Prinzip hat mich.
Ja.
Du hast doch gesagt, das Saisonziel von Kohfeldt und das war Europa.
Nee, ich habe gesagt, erstmal Platz 15.
Habe ich jetzt gerade.
Erstmal genug Punkte gesammelt, damit man 16. wird. Aber Trust and Kohfeldt.
Okay, ja gut, aber das war von dir ironisch gemeint.
Nee.
Und du hast gesagt,
absolut nicht.
Aber du hast am Ende gesagt, Kohfeldt hat Ziel Europa ausgegeben.
Also ich habe alleine aufgrund deiner Fehleinschätzung, glaube ich, schon 40 Euro oder noch mehr. Nee, 80 Euro oder so verdient.
Aber wo ist eigentlich mein Drucker? Wo ist eigentlich mein super?
Da müssen wir ja noch mal ganz kurz klären, wie die Wette eigentlich genau ausgesehen hat. Eddie, weißt du das noch?
Mir egal, am Ende habe ich Drucker versprochen.
Regie, haben wir das noch drauf?
Also ich sag mal so, wir haben ja schon mal gewettet und dann musstest du zahlen. Ich bin bereit und sage, wenn Werder Bremen den Klassenerhalt schafft, dann schenke ich dir einen Drucker.
Also dir ist schon bewusst, du hast gesagt, wenn Bremen den Klassenerhalt schafft.
Ja.
Aber das heißt, du wettest inhaltlich dagegen. Du glaubst nicht, dass Bremen das schafft?
Ja, oder war das nur für den Gag?
Das ist nicht zu Ende gedacht.
Ich glaube nicht wirklich, dass Bremen 3 Punkte gegen die Eintracht holt.
So sieht's aus, aber ich kann euch wirklich an der Stelle, und ihr könnt mir glauben in diesen Dingen, ich habe Ahnung, nochmal sagen, weder Frankfurt noch Bremen werden absteigen. Und ihr dürft euch am Ende der Saison gerne bei mir bedanken. Du kannst mir dann ja einen deiner Drucker schenken, Nico, und dann ist das auch abgegolten.
Ja, wir machen so. Wenn ich den Drucker von Eddie geschenkt bekomme, schenke ich ihn dir.
Okay, also das ist schön dafür, zu wissen, dann werde ich die Entscheidung, auf was für einen Drucker das ist, nämlich nochmal überdenken.
Ja, das ist okay, weil es war mir eh klar, dass du mir mit irgendeinem komischen kleinen Tintenstrahldrucker für 22,50 Euro da kommen würdest. Den kann ich auch gleich weiter verschenken.
Ja, okay.
Wo ist der Drucker?
Ja gut, dann kriegt der jetzt einen scheiß Drucker. Nicht den da von Arno, den alten Kapeiken da holen, den will ich nicht. Das ist ja echt ein Drucker dabei. Das ist ja geil. Hast du dir das noch schnell gekauft oder was?
Ja.
Oder hast du den? War das ein Werbegeschenk von irgendeiner Vertragsverlängerung bei Telekom oder
was? Ich bin heute Morgen zu meinen Freunden von einem großen Fachhaus gegangen und haben fucking Drucker gekauft.
Ja, okay, aber waren nicht irgendwie 2 im Umlauf? Hast du nicht gesagt, ich krieg einen der beiden Drucker?
Nee, du kriegst den Drucker. Nee, das ist eigentlich Nikos Entscheidung, ne? Also man muss dazu sagen, für alle, die es nicht gesehen haben, der Gag war, dass natürlich Nico zwischen 2 Druckern saß bei sich zu Hause und habe ich gedacht, was fehlt dem jungen Mann noch? Noch ein Drucker. Welchen Drucker jetzt letztendlich dann, der zu dir kommt, das kannst du dann selber
entscheiden. Das ist dein Drucker.
Aber das ist ja Wahnsinn. Das sind ja Methoden wie bei der Druckerkolonne.
Oh, Ralle. Ja. Ralle, springt. Was geht?
Ja, nice. Ich finde das ehrenhaft von dir.
Oh Mann,
ich bin begeistert. Alter. Und damit lasse ich dir auch die 10 Euro. Die schenke ich dir dann.
Welche 10 Euro haben wir auch gebettet?
Ja, wir beide.
Aber du kriegst noch 10 Euro von mir.
Steigt auf.
Dann kannst du gleich dem Nils geben.
Ja. Und ich habe gesagt, der HSV steigt natürlich nicht auf. Wir haben um 10 Euro gewettet.
Marco muss auch noch 10 Euro übergeben, ne, glaube ich. Und Gunnar auch.
Ja.
Haben die nochmal mitgemacht?
Ja, das ist eine Ehrensache, das macht man jedes Jahr.
Das ist lustig.
Hätte ich nicht gedacht.
Also für mich ist es eine Dauerwette, weil ich glaube, in den nächsten paar Jahren bleibe ich einfach dabei, dass die Eintracht vor Werder Bremen steht.
Und es wird so schön zu sehen, wenn dann Eintracht Frankfurt mal wieder in der
Reihe. Ja, irgendwann wird es auch sicherlich passieren. Es ist ja nicht so, dass wir einen Vorsprung haben, der nicht einholbar ist.
Ja, aber also es sieht ja momentan schon ganz gut aus. Also ich mache mir um Frankfurt halt wirklich überhaupt gar keine Sorgen, aber Bremen muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, um da mal schon mal vorwegzunehmen, was in der nächsten Saison so passieren wird, dass man so ein bisschen die Gnade hat, dass mit Bielefeld und vor allem auch Union in der zweiten Saison durchaus Mannschaften sind, die auch Schwierigkeiten bekommen werden. Stuttgart hat auf jeden Fall Möglichkeiten, aber die waren in den letzten Jahren immer dafür gut, es irgendwie zu verkacken.
Haben auch kein Transferbudget, wie sie in der Presse verlauten lassen.
Ja, also schauen wir mal.
Aber die Rede von vorhin, die ich meine mit nicht mehr als Platz 10, damit will ich eigentlich nur sagen, dass es der Kreis der Mannschaften, mit denen sich Bremen vergleichen muss, ein recht kleiner mittlerweile ist. Natürlich kann es sein, dass es vielleicht, ne, aber erstmal realistisch. Und dann muss man ja auch mal ehrlich, und das hast du diese Saison ja gesehen, ehrlicherweise sagen, Mannschaften wie Mainz und Augsburg arbeiten einfach viel, viel besser. Punkt.
Ja, die machen aus ihren Möglichkeiten einfach mehr.
Genau.
Das ist so, die schöpfen das, was ihnen gegeben ist, einfach deutlich effizienter aus. Und das gilt auch übrigens auch für die zweite Liga, wo du ein Bielefeld hast oder ein Heidenheim oder so, die einfach aus ihren Möglichkeiten, also wenn 100% ist das Maximum seiner Möglichkeiten und die holen einfach 98% raus und Bremen nicht und HSV und andere auch nicht.
Und das ist die eigentliche Aufgabe von Werder Bremen in der Pause, sich darüber bewusst zu werden. Und wenn sie das schaffen, dann bin ich auch zuversichtlich für die Zukunft. Ob mit Kohfeldt oder ohne, das nochmal, das ist am Ende nicht meine Entscheidung. Und wenn sie einen Trainer finden, von dem sie der Meinung sind, der ist für das die Aufgabe, die dann der Mannschaft und dem ganzen Verein gegenübersteht, besser als Kohfeldt, dann sollen sie gerne den Trainer austauschen.
Ich meine, es ist natürlich jetzt auch eine besondere Situation durch Corona und den komischen Transfermarkt dieses Jahr oder zwischen diesen Saisons, dass man nicht so richtig auch weiß, wie können sich die Vereine, also gerade Vereine, die jetzt keinen Geldgeber, sag ich mal, haben, wie können die sich verstärken? Also es kann natürlich Chancen geben, weil Vereine müssen aussortieren. Bei der Eintracht sollen irgendwie 5, 6 Spieler weggegeben werden. Da wird man nicht viel Geld für verlangen können. Das heißt, du kannst auch vielleicht, und so wird es auch bei anderen Vereinen sein, das heißt, du kannst vielleicht auch das eine oder andere Schnäppchen schlagen. Auf der anderen Seite wird sich kaum ein Verein, gerade auch Bremen jetzt nicht, durch die Verträge, die sich jetzt automatisch ergeben,
jetzt nicht irgendwie so krass verstärken mit 20, 30 Millionen auf dem Transfermarkt. Also da wird es jetzt auch wirklich drauf ankommen, geschickte Transfers, vielleicht Leihgeschäfte, Tauschgeschäfte, irgendwas zu machen. Vielleicht muss man einen vermeintlich teuren Leistungsträger gehen lassen, um dafür sich anders irgendwie aufzustellen. Also ich bin da sehr gespannt. Noch kann man, finde ich, jetzt wirklich gar keine Prognose über die nächste Saison machen, außer dass natürlich die aufsteigenden Mannschaften eigentlich in allen Fällen immer erstmal auch Favoriten auf den Abstieg sind. Wobei Stuttgart würde ich ja auch schon fast wieder rausklammern.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist.
Aber Bielefeld kann man schon, glaube ich, sagen.
Ist schwer, da eine Prognose zu machen, auf jeden Fall. Ich glaube, was bei Bremen so ein bisschen auch die Herausforderung ist, ist die Realität so zu akzeptieren.
Genau.
Wenn du jahrelang ein Selbstverständnis hattest, um Europa mitzuspielen, ja, Bremen war 2004 zuletzt deutscher Meister. Also ist jetzt auch nicht, also ist lange her, aber nicht ewig her. Pizarro war da noch, oder? War Pizarro da noch bei Bremen? Also, weißt du, was ich meine? Also, der hat ja gerade erst seine Karriere beendet, der hat das noch erlebt. Und das ist so ein bisschen das Ding, und das ist auch beim HSV immer das. Man hat immer das Gefühl, die sind wie so eine, kennt ihr das, manchmal gibt es so Filme, so eine alte Adelsfamilie, die so gewohnt ist, mit Bediensteten auf so einem riesigen Schlosshof zu wohnen, mit Garten und so weiter.
Denver-Clan.
Und irgendwann sind die aber pleite gegangen, und aber die leben noch die ganze Zeit über ihren Verhältnissen mit Bediensteten und wissen genau, ey, wir haben keine Einnahmequellen, wir sind eigentlich pleite, aber wir müssen den Schein wahren und irgendwie so tun, als wenn wir hier noch hingehören in diese Liga, und nicht akzeptieren, dass es vielleicht besser wäre, alles zu verkaufen und mit dem Restgeld irgendwie im Bürgertum sich anzusiedeln.
Redest du jetzt vom HSV oder von Bremen?
Ich rede in erster Linie vom HSV, aber das ist auch die Herausforderung, die Bremen hat, vielleicht auch ein bisschen demütig, rechtzeitig demütig zu werden und zu sagen, ey, pass auf, die Jahre sind vorbei, wir müssen neue Realitäten akzeptieren und dementsprechend stellen wir uns auf. Und wenn man das schafft, glaube ich, dass in Bremen die Möglichkeiten immer noch gut genug sind, um eben auch sich dauerhaft in der Bundesliga zu halten. So, so wir machen ein bisschen Werbung und gleich sind wir zurück. Dann sprechen wir natürlich noch über das DFB-Pokalfinale und wir verteilen unsere Saison-Awards und schauen noch mal zurück, wer da was getippt hat.
Wir haben noch eine spektakuläre Matz.
Auch das. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, ihr lieben Bundesliga live hier heute mit Tobi und Ralle am Bildschirm. Ja, gerade haben wir ausführlich die Relegation besprochen, vornehmlich aus Bremer Sicht. Heidenheim muss man einen fetten Respekt einfach aussprechen. Die haben sich das. So ein kleiner Gag?
Nee, ich mach.
Achso, die haben sich das, finde ich, auch echt über Jahre erarbeitet. Das wollte ich noch mal kurz sagen. Wer diese Doku Trainer kennt, die vor ein paar Jahren mal gedreht wurde, da war Heidenheim auch im Fokus. Und da konnte man sehen, wie die da arbeiten. Und die haben sich das wirklich über Jahre Stück für Stück aufgebaut. Und das war nicht Zufall, dass die dies Jahr die Relegation erreicht haben. Und mit denen muss man auch in den nächsten Jahren rechnen, weil ich nicht glaube, dass die jetzt komplett zusammenfallen. Die werden vielleicht ein, zwei Leistungsträger verlieren. Aber also, das war, finde ich, eine sehr respektable Leistung von Heidenheim. Ja. So, jetzt lass uns mal weitermachen im Text hier. Ich versuche noch mal eben.
Ich habe, ja, ganz kurz, nur um das abzuschließen. Ja? Ich hab Arndt Zeigler direkt das Video weitergeleitet.
Ja?
Und er schiebt das gerade auf die Tonprobleme bei Rocket Beans. Er hat nämlich gesagt, Platz 6 plus 10. Aber das ist halt nur etwas schwer zu verstehen gewesen.
Ja, so. Das war ein Tonproblem.
Entschuldigung noch mal, Arndt. Ja. Ja, reden wir jetzt mal ein bisschen über den letzten Titel der Saison, der noch vergeben wurde. Und das geschah im Pokalfinale in einem leeren Berliner Olympiastadion, Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Eigentlich von den Namen her ein Pokalfinale, was fußballerisch ein Genuss sein könnte und auch viel Spannung versprach. Am Ende war es dann aber doch eine sehr eindeutige Geschichte. Man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass Leverkusen wirklich eine Chance hat. Die Bayern waren einfach im Spaßmodus. Und dann war das irgendwie relativ deutlich. Und klar.
Ja, es war irgendwie, also zum einen muss man wirklich sagen, kaum ein Turnier ist dann so schmerzhaft ohne Zuschauer wie das DFB-Pokalfinale, weil das ist wirklich immer was, ich habe es ja auch live erlebt in Berlin, wenn dann da das halbe Stadion aus den einen Fans und im Fall von Leverkusen 2.000-3.000 Fans auch von Leverkusen dann da gewesen wären, das wäre schon eine andere Stimmung gewesen. Und das ist einfach so von der leeren Tribüne, wo du irgendwie immer dieses komische, das ist ja so ein ganz komischer Sound bei so Geisterspielen, der da irgendwie so herrscht. Das alleine sorgt schon für so eine komische Stimmung vom Fernseher. Und dann hast du auch noch Bayern, die irgendwie so unfassbar souverän und
jetzt geht er.
Tschüss. So unfassbar souverän und dominant sind, dass nie so richtig Spannung aufkommen wollte, weil du irgendwie nicht wirklich gedacht hast. Dabei gab es sogar Momente, wo Leverkusen gar nicht so schlecht war, aber du hast das Gefühl gehabt, wenn die Bayern wirklich anziehen. Warum lacht ihr denn die ganze Zeit?
Nee, weil es so lustig war. Ich war unterwegs und wollte dann Pokalfinale gucken und war aber noch essen. Und dann habe ich das Handy nebenbei liegen gehabt. Dann habe ich so gesehen, 13. Minute 0-1. Und dann habe ich gesagt, okay, wollen wir den Kram auch nicht mehr angucken. Weil es irgendwie dann schon durch
war. Ja, wobei es gab dann ja eine Phase nach dem, ich glaube, es stand dann 3-1, dann als Volland diese Riesenchance hat, als der Pass etwas in den Rücken kam.
Das war noch beim Stande von 0-2. Das war dann direkt nach der Pause, wo 0-2. Leverkusen dann nochmal aufgekommen ist.
Ja.
Und dann war doch dieses 3-0 so ein bisschen, das hat dann das Spiel gekillt, fand ich, als dann Radetzky, dieser blöde Fernschuss von Lewandowski, durch die Hosenträger gerutscht ist.
Und kurz davor war aber dieser Pass von Diaby auf Volland, genau. Und da hätte es halt, ja genau. Und da hätte es halt einfach 2-1 stehen können und dann wäre es vielleicht noch mal spannend geworden. Und das sind dann immer die Sachen, wenn du es vorne nicht machst und hinten fängst, das ist natürlich dann auch so ein Knacks. Und 0-3 dann.
Naja, wobei danach gab es ja auch noch mal, also nach dem 3-1 gab es ja auch noch mal wieder Chancen für das 3-2. Also da war auch noch mal eine Phase, wo Leverkusen noch mal ernst gemacht hat, aber dann mit dem 4-1, da war es dann spätestens normal dann durch. Ja, die Bayern sind einfach der Liga enteilt, das muss man einfach so sagen.
Du hast halt wieder gemerkt, wenn die Bayern früh draufgehen und Bock haben, den Gegner zu stören, dann hat kein Gegner in der Bundesliga momentan allzu viele Chancen dagegen. Haben sie in der ersten Halbzeit, haben sie es komplett jeden Angriffsversuch der Leverkusen da schon im Keim erstickt und Leverkusen, die eine der spielstärksten Mannschaften dieser Liga sind, selbst die konnten nur jeden Ball lang vorne hinbolzen und dann waren da Boateng und Alaba und haben das Ding abgefangen. Aber das war schon wieder mal eine Machtdemonstration.
Absolut. Und ich finde auch, dass die Bayern da Mittelfeld mit Goretzka vor allen Dingen, der ja irgendwie 10 Kilo Muskelmasse mehr drauf hat, die er in der Pause sich da antrainiert hat, und einem Kimmich. Die haben da richtig so ein Powerhouse im Mittelfeld, also sehr körperlich, sehr dynamisch und das gibt denen auch nochmal, finde ich, eine Stabilität.
Ja. So, ne? Man muss natürlich auch sagen, also man muss einfach mal auch über diese Parade reden von Radetzky, weil die auch zu einem Zeitpunkt kam. Das darf dir dann halt nicht passieren. Das ist so hart, es klingt, natürlich kann immer mal was passieren, aber das ist natürlich ein Schuss, den er an 9 von 10 oder eigentlich immer hält. Aber diesmal halt nicht. Und das ist dann halt der scheiß Unterschied, dass dir sowas einfach in einem Finale. Wir erinnern uns an Loris Karius im Champions League-Finale. Das darf eben nicht passieren, wenn du den Besten in Deutschland bezwingen willst. Da muss im Gegenteil alles klappen.
Ja. Die Verbindung von diesem Volland-Ding und der Parade, weil das waren keine 5 Minuten dazwischen. Ja. Und da hast du einfach, okay, wenn du das Ding gewinnen willst, wenn du die Bayern schlagen willst, muss 100% alles stimmen. Und das hat bei Leverkusen an diesem Abend nicht getan.
Aber ist diese Aktion mit rausgespielter Torchance und haust du das Ding selbst rein nicht irgendwie auch sinnbildlich für Leverkusens Bemühungen, Titel und Erfolge zu holen?
Ja, ein Stück weit. Also wenn du gemein sein willst, aber
also, ja, wieso gemein? Also ich meine, wenn du einfach mal siehst, dass Leverkusen grundsätzlich ja ein Spektakel abliefert, das sind ja selten wirklich langweilige Spiele, nur zum Leidwesen aller Leverkusen-Fans, halt auch nach hinten. Also sprich in der Defensive sehr häufig.
Ja, also man muss dazu sagen, dass wenn die Bayern Lust haben, kann jeder Gegner der Bundesliga inklusive Dortmund und Leipzig da unter die Räder kommen. Von daher finde ich, muss man da Leverkusen ein bisschen in Schutz nehmen. Sie haben eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Sie haben es am Ende weggeworfen und sind jetzt auf Platz 5, sonst hätten sie die Champions League erreicht. Und hinter Bayern, Dortmund und Leipzig sind sie zusammen mit Gladbach dann die Verfolger. Aber ich bin bei dir. Das ist halt dieses Bosch-Ding, alles oder nix. Und da fehlt vielleicht hier und da so ein bisschen die Cleverness, auch mal Ergebnisse zu verwalten oder vielleicht auch mal taktisch ein bisschen flexibler zu sein. Aber ansonsten finde ich, hat Leverkusen eine gute Saison gespielt. Und dieses Vizekusen-Ding, ich dachte, dass du darauf anspielst, das ist ja schon jetzt ein paar Jahre alt und eine ganz andere Mannschaft. Und das würde ich denen jetzt nicht mehr nachhalten. Aber das meintest du gar nicht.
Nein, ich meinte, das bezog sich tatsächlich nur auf die jetzige Saison, wo sie sich ja wirklich mit einigen Spielen oder mit einigen Verteidigungsaktionen selbst darum gebracht haben, weiter oben zu stehen in der Tabelle.
Ja. Ja, so sieht's aus. Also Leverkusen bleibt titellos. Das bedeutet, das stand auch vorher schon fest, dass. Ja,
haben wir noch eine Chance.
Was?
In der Europa. In der Europa League sind sie noch dabei, glaube ich.
Stimmt, ja. Euroleague, genau. Frankfurt übrigens ja auch. Was total bescheuert ist, weil die können jetzt nicht in Urlaub und haben aber 3-0 verloren.
Die haben den freigegeben.
Ja? Ja, ja. Also haben sie das Spiel abgeschenkt oder was?
Nö, das nicht, aber die haben jetzt irgendwie, glaube ich, 10 Tage. Wann geht's weiter? Ich weiß es gar nicht genau. Dauert noch ein bisschen. Also, die haben
Ende Juli, glaube ich, ne?
Die haben auf jeden Fall irgendwie jetzt eine Woche erstmal Urlaub.
Hey, weißt du, was ich glaube?
Ich meine, die haben 52 Spiele gemacht.
Das kann so ein Danish-Dynamite-Ding werden. Weißt du, so wie Dänemark 92 unverhofft zur Europameisterschaft gekommen ist, nachnominiert, weil Jugoslawien ausgeschlossen wurde und die haben ja gewonnen. Und ich glaube, vielleicht ist es bei Frankfurt auch so. Dann kommt da irgendwie so ein dickbäuchiger Kostic über links, hat oh, alles ein bisschen locker,
macht 5 Hütten.
Macht 5 Hütten gegen Basel, 5-0 und dann geht's weiter.
Also das Gute ist, dass man, dass die Erwartungshaltung eh so ist, ja. Wir sind mehr oder weniger raus. Genau. Ne? Und dann kannst du gucken, ob du nochmal was in Basel reißt oder nicht. Ich meine, das Ding bei solchen Ergebnissen, das hat man jetzt auch in der Relegation oder so gesehen, oder generell ist, wenn du es schaffst, in der ersten Halbzeit ein Tor zu schießen, ein Auswärtstor, und dann irgendwann in der zweiten, das kann sogar in der 80. sein, dann steht's plötzlich 2 und dann brauchst du noch ein Tor und dann fliegen am Ende die letzten 10 Minuten fliegen wieder diese hohen Bälle da rein. Und da kann immer irgendwie was passieren. Also man darf, selbst bei einem 3-0 darf nichts abschreiben, aber auf der anderen Seite, wenn Basel halt ein Tor schießt, dann ist es natürlich.
Ja, aber du weißt halt auch nicht, wie, in welcher Verfassung Basel in das Spiel geht. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gerade, wie die Schweizer Liga aufgestellt ist.
Die sind, glaube ich, dann in vollem Spielmodus, wenn ich das mitgekriegt habe.
Spielen, glaube ich, aktuell, ja.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja. So, ja. Aber naja.
Ja, die spielen noch bis Ende Juli. Ende August sogar noch.
Wie ist das eigentlich, wenn man die Euroleague gewinnt? Spielt man dann Euroleague oder Champions League?
Champions League.
Der Sieger spielt Champions League.
Krass. Was ist dann eigentlich, das war ja mal in England so, dass du dann 5 Mannschaften hattest, die Champions League gespielt haben. Und dann wollten die das doch ändern. Oder ist das immer noch so?
Das ist immer noch so. Also da sind 1000 Ausnahmen und schieß mich durch. Ja. Aber wenn der deutsche Verein die Euroleague gewinnt, dann spielt der Champions League.
Aber dann gibt's 5 Vertreter. Also es wird nicht irgendwie.
Dann gibt's 5 Vertreter.
Ja. Übrigens, das Spiel ist am 5.8. datiert.
Also am 5.8. geht's los und am kommenden Freitag sind übrigens schon die Auslosungen für Europa League und Champions League. Mhm. Also für die darauf folgenden Runden. Mhm.
Leverkusen gegen Glasgow auch am 5.8. und Wolfsburg ja auch noch drin gegen Schachtja.
Stimmt, Wolfsburg ist ja auch noch dabei. Mhm. Naja, mal gucken. Irgendwie hat man, also gefühlt ist das schon alles abgehakt. Auch irgendwie Champions League. Ja. Mal gucken. Ich meine, die Bayern sind echt gut drauf. Mal gucken, was es da noch gibt. Aber ich irgendwie in meiner Welt ist die Saison irgendwie vorbei.
Ja, das ist ganz komisch. Ja, wirklich. Aber das Problem daran ist ja auch einfach, dass. Oder nee, jetzt aus Bayern-Sicht nicht Problem. Trotz des Problems der kleinen Pause, die haben so ein Selbstverständnis gerade, dass man denen trotzdem gleich was zutrauen kann in dem Wettbewerb am ehesten, weil halt auch keine andere Mannschaft in Europa, die jetzt noch dabei ist, so ein Selbstbewusstsein hat, dass sie jetzt durch so ein Turnier marschieren würde, weil halt keine Mannschaft aufgrund der Corona-Situation auch so ein Selbstbewusstsein aus einer Saison aufladen kann, sondern sie spielen ja alle unter diesen besonderen Ereignissen, dass es nur um das Sportliche geht. Und wenn du siehst, wie Bayern München durch die Bundesliga marschiert ist, mache ich mir schon Hoffnung für die Champions League.
Ich weiß halt nicht, was die Pause jetzt mit dem Team macht, weil andere Teams spielen jetzt quasi durch und gehen dann direkt rüber in die Champions League.
Ja.
Und die haben dann natürlich einen Vorteil, dass sie direkt im Saft sind, dass sie vielleicht auch noch nicht müde sind, weil zum Beispiel für Manchester City, für die geht es jetzt auch um praktisch nichts mehr in der Liga. Die können sich aber warm halten. Und das könnte vielleicht noch ein kleiner Nachteil sein für die Bayern. Andererseits auch wieder gut, sie haben gegen Chelsea direkt ein Spiel gegen eine Mannschaft, die einerseits warm ist, andererseits aber auch 3-0 hinten liegt. Und da kann man es dann vielleicht ein bisschen sich wieder warm spielen.
Ja, auswärts
vor allem. Also. Das heißt, theoretisch haben die Spanier die besten Karten.
Weiß nicht, und die Engländer? Ja. Spielen
die Weil die Spanier spielen ja noch, die spielen bis Ende des Monats.
Ja?
Ich hätte jetzt City gesagt, Barca ist ja nicht in Form, Real.
Real ist schon brutal in Form.
Aber die müssen ja noch ein 0-1, glaube ich, aufholen gegen City.
Gegen City, ja.
So ein 2-1,
aber so wie Real, 2-1, aber so wie Real, aber das machen wir dann bei Bundesliga International.
Ja. Gibt's nicht mehr, aber ja, machen wir da.
Machen wir dann. Ja, ich finde auch, dass auf jeden Fall, also Bayern in der jetzigen Form eine gute Chance hätte. Für mich ist Manchester City so ein bisschen Favorit, weil die spielen jetzt sich für die Champions League noch warm, da ist eigentlich alles vorbei und da hängt für mich auch noch viel von diesem Urteil ab. Da wird ja demnächst entschieden, ob Manchester City tatsächlich ausgeschlossen wird für 2 Jahre von der Champions League. Ich glaube ja noch nicht dran.
Ich auch nicht.
Dieser korrupte Sauhaufen Fußball. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft, die in dem Besitz ist wie Manchester City, mal einfach so 2 Jahre. Wenn das wirklich passiert, dann gewinne ich meine Hoffnung zurück an dieses Konstrukt Fußball. Aber ich glaube nicht. Maxim, vielleicht werden sie 1 Jahr, um die Massen zu beruhigen, 1 Jahr gesperrt, aber 2 glaube ich nicht.
Ich muss wieder den Spielverderber spielen und ein bisschen aufs Tempo drücken. Wir haben noch viel zu tun und noch eine schöne Matz.
So sieht das aus. Dann lass uns mal weitermachen mit Räumer Kai natürlich und unseren Awards. Wir haben zu Saisonbeginn ja so ein paar Tipps abgegeben, was wir geglaubt haben, wer die Überraschung der Saison wird, die Enttäuschung der Trainer und der Spieler der Saison. Dann schauen wir uns das doch jetzt mal an, was wir vor der Saison getippt haben. Was sind die Überraschungen? Natürlich jetzt viele Grafiken, ne, die wir jetzt irgendwie.
Das ist viel.
Viele Grafiken. Ja, Überraschung der Saison. Da sehen wir, okay, fange ich links an. Ich habe Berlin getippt. Du hast, Eddie hat Frankfurt getippt. Alter Schwede, ist das alles schlecht. Der Einzige, der nicht verkackt hat, ist Ralle. Tobi mit Köln, Wolfsburg und Ralle mit Gladbach. Ja, Ralle, Respekt. Ich finde, du hast gewonnen. Geht an dich.
Wobei man da natürlich auch sagen kann, was ist eine Überraschung? Also da, also ja, wenn man sagt, Gladbach hätte man auf Platz 5 getippt und die sind jetzt Platz 4, weiß ich nicht, ob du dafür eine Trophäe verdient hast, Ralle.
Die Definition, da haben wir wirklich schon bei der Sendung damals gestritten, wie wir jetzt genau Überraschung definieren. Mhm. Für mich war es die Tatsache, dass es ein neuer Trainer ist, der, wenn es gut läuft, irgendwo zwischen 2 und 4 landet. Und die Aussage habe ich damals so getätigt. Und das wäre, oder so habe ich das für mich definiert. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, nee, das ist doof, und dann kriege ich halt keinen Punkt.
Man könnte auch sagen, Nils hat recht, weil es war sehr überraschend, wie viel wir über Hertha BSC reden in dieser Saison.
Also sie haben auf jeden Fall, eine Sache hat sich erfüllt, nämlich, dass sie quasi mehr im Lichte der Medien, der Öffentlichkeit stehen, dass mehr über Berlin geredet wird, dass sie wegkommen von dieser grauen Maus, die völlig uninteressant sind. Also allein diese Klinsmann-Geschichte und so weiter. Also die sind wirklich wie so ein neuer Movie-Star irgendwie am Hollywood Hill. Aber sportlich ist ja, glaube ich, so das Hauptkriterium gewesen. Und da sehe ich in dieser Liste wirklich, also Köln hatte mal eine Phase, aber das war auch nur eine Phase. Und also sagen wir ehrlich, mein Nico vielleicht mit Abstrichen, Wolfsburg immerhin Euroleague geschafft, aber das haben sie letzte Saison auch. Also,
aber es ging ja darum, dass sie komplett neu aufgestellt sind und deshalb.
Ja, also ich glaube, so richtig gewonnen hat keiner.
Ja,
die Frage ist, was wäre denn eurer Meinung nach die beste Antwort gewesen? Freiburg vielleicht?
Ja.
Naja, gut. Wollt ihr jetzt schon
machen, was wir gesagt haben? Warte, kommt das kommt daher jetzt.
Ja, das kommt jetzt. Machen, genau.
Was wir gemacht haben, okay.
Dann würde ich jetzt sagen, jetzt schauen wir uns mal an, was wir nach der Saison getippt haben. Was ist denn die Überraschung der Saison? Oh! Union, Freiburg. Ja, finde ich, sind auch so die einzigen beiden, die man hätte nehmen können. Oder? Ja,
also ziemlich selbsterklärend. Klar, Union als Aufsteiger mit dem, glaube ich, geringsten Etat. Eine relativ angstfreie Saison, kann man sagen. Also schon recht früh für einen Aufsteiger der Größenordnung den Klassenerhalt klar gemacht. Ich finde aber, was noch darüber hinausgeht, ist, dass sie auch teilweise echt ansehnlichen Fußball geboten haben. Sich nicht nur hinten reingestellt haben und irgendwie gelöffelt haben oder so, sondern versucht haben, fußballerisch auch gegen Mannschaften zu bestehen, was mal mehr, mal weniger geklappt hat. Dazu eine sympathische Fankulisse, zumindest solange sie noch da war. Und meiner Meinung nach eine Bereicherung für die Bundesliga. Und schön, dass sie es geschafft haben. Ich freue mich auch auf die nächste Saison mit Union.
Kann ich genauso unterschreiben.
Schließe ich mich an, auf jeden Fall. Also auch der Zeitpunkt, zu dem der Klassenerhalt geschafft wurde, das war schon echt super. Jetzt geht's ins zweite Jahr und das ist aus irgendeinem Grund immer schwieriger. Düsseldorf hat das jetzt zuletzt wieder bewiesen. Mal gucken, wie sie das schaffen. Aber ja, Respekt an Union und punktgleich mit der Hertha, muss man auch mal sagen.
Genau. Ne? Und bei Freiburg ist es aber, finde ich ehrlicherweise, ziemlich logisch, wenn du angesehen hast, wie die Saison angefangen haben. Und also Freiburg ist eine Mannschaft, die auch in einem erweiterten Kreis von Abstiegskandidaten immer mal rutschen kann, wenn die Saison nicht gut läuft. Diese Saison war am Spieltag, keine Ahnung, 7 klar, dass sie wahrscheinlich erstmal nicht mehr der unteren Tabellenhälfte zu tun haben werden. Mhm. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, was dann noch passiert.
Definitiv.
Ja,
ja, dann schauen wir uns doch als nächstes mal an, was wir zu Beginn der Saison getippt haben. Was werden denn die Enttäuschungen der Saison? Was haben wir vor Saisonbeginn getippt? So, und ja, also ich habe jedenfalls nicht gewonnen. Eddie hat, glaube ich, auch nicht gewonnen. Schalke, also das Witzige ist ja, wir haben das ja auch schon in der Winterpause gemacht. Und da wurdet ihr ja ausgelacht mit Schalke. Also da war Schalke ja auf Champions-League-Kurs. Da haben alle gedacht so, was seid ihr denn für Loser, dass ihr sowas tippt. Und jetzt, im Nachhinein muss man sagen, shit, der ist gut gealtert, der Tipp. Mhm. Also Schalke hat es wirklich geschafft, euch diesen, also wir vergeben ja keine Punkte, aber wenn, dann würdet ihr diesen Punkt bekommen. Ihr Schalker da.
Aber wenn du 16 Spiele in Folge nicht gewinnst, ja, in der Bundesliga.
Jetzt werde ich aber mal einen Einwurf machen.
Gerne.
Und sagen, Schalke hat diese Saison zwei Plätze besser abgeschnitten als die Saison davor.
Ja, aber das zählt ja nicht.
Aber wieso zählt das nicht? Du kannst, ey, wir haben das vor der Saison gemacht, den David-Wagner-Einbruch. Also du kannst ja nicht nur die Rückrunde nehmen, du musst die gesamte Saison sehen und da haben sie sich verbessert. Also ja, finde ich.
Wenn du jemanden gesagt hättest vor der Saison, dass sie in der Rückrunde die schlechteste Mannschaft sind, wenn du gesagt hättest, punktemäßig
ist Paderborn war schlechter. Lüg doch nicht, bitte.
Ja, ja, gut. Bleib mal bei den Fakten, Tobi.
Wenn du sagst,
immer dieses Emotionale, ne?
Dass sie genauso gut sind, was Punkte angeht, wie die letzte Saison, wo alle sich einig waren, dass es eine Katastrophe war, da hätte, glaube ich, kein Schalker-Fan gesagt, ja, nehme ich. Sondern hätte jeder Schalker-Fan gesagt, nee, scheiße, ist eine scheiß Saison. Und so war es ja im Endeffekt, wenn du es auf alles betrachtest, ja. Und ich kenne keinen Schalker-Fan, der sich nicht am Ende den Apfel herbeigesehnt hat. Also ich würde schon sagen, das ist für eine Mannschaft mit dem Anspruch von Schalke, kann es halt nicht okay sein, irgendwo im Mittelfeld zu landen.
Das ist aber auch nicht die Frage, ob es okay ist. Nochmal, euer Ehren, wir suchen hier nicht.
Ja, aber
keiner sagt, dass Schalke eine tolle Saison gespielt hat, aber sie haben eine bessere Saison gespielt als davor. Also können sie doch nicht die negative Überraschung sein.
Es gibt ja mehr Dinge als
Mainz hingegen.
Es gibt ja mehr Dinge als nur die Ergebnisse auf dem Platz. Ja. Also das hat sich schon zum Saisonbeginn aufgezeigt.
Ja.
Und das hat sich über die Saison einfach noch durch noch mehr Themen, die bei diesem Verein aufgekommen sind, ja ehrlicherweise bestätigt.
Ganz kurz nochmal eben, Schalke in der Hinrundentabelle, Platz 5. Und da waren sie schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber immer noch 5. Platz mit 30 Punkten, 29 Tore, Torverhältnis von plus 8 und 30 Punkte. Wenn sie genau diese Hinrunde in der Rückrunde gespiegelt hätten, wären sie bei 60 Punkten gelandet. Jetzt gucken wir uns mal die Rückrunde an. In der Rückrunde hat Schalke 9 Punkte geholt, 9 Tore geschossen, ein Torverhältnis von minus 28. Und das ist so katastrophal schlecht, dass ich euch diesen Punkt, den es nicht gibt, gerne gebe. Also, ich bin, klar, dein Argument, Eddie, in allen Ehren und so.
Ja, aber nein, ist ja auch nicht ganz also, ernst gemeint. Es ist ja schon okay.
Das war schon
richtig. Zumal Hoffenheim und Mainz jetzt auch nicht ultra schlecht performt haben, ja, oder schlecht unter den, so viel schlechter, als man es hätte erwarten können. Ja. Insofern geht es schon in Ordnung. Ich mache ja auch nur ein bisschen Scherz. Ja. Aber man vergisst manchmal, dass Schalke in der Saison davor halt auch relativ schlecht war. Ja. Insofern, wir haben da vorhin drüber geredet, muss man vielleicht auch bei Schalke mal so oder so jetzt auch aufgrund der ganzen anderen Querelen und Umstände mal wieder sich neu eichen und sagen, wir sind nicht mehr dieser Top-Club in den Top 5, sondern wir sind vielleicht jetzt auch nur in Anführungsstrichen ein Mittelfeld-Club.
Ich wollte nur, dass ihr auch mal seht, wie das ist.
Ja, also sehe ich auch so. Es ist ähnlich wie bei Bremen, auch das Verletzungspech ist ähnlich, ne? Also wenn die erste Elf von Schalke auf dem Platz steht, ist es eine andere Mannschaft als das, was in der Rückrunde da auflief. Von daher, das muss man ein bisschen entschuldigend dazu sagen, aber ist halt so. Tobi.
Ich bin gespannt, ob das jetzt irgendjemand auch nach der Saison hat oder ob wir jetzt tatsächlich mal einen Fünferpack mit alle dieselbe Einschätzung, wer die Enttäuschung der Saison war.
Das schauen wir uns jetzt an.
Ich kann mir das allen Ernstes.
Schauen wir uns das doch mal an, Leute. Das ist die Enttäuschung. Ja, Bremen, Schalke und Schalke. Gut.
Danke, Ralle.
Ja. Aber seien wir mal ehrlich. Das ist jetzt so ein bisschen, um euren Tipp vor der Saison noch abzufeiern, weil auf die gesamte Saison betrachtet, muss Bremen einfach die Enttäuschung, oder auch gerade für dich als jemand, der emotional involviert ist.
Glaubst du allen Ernstes, dass ich mich dann da hinstellen werde und da noch das Logo darunter setze? Das kann ich aus Prinzip nicht machen.
Das meinte ich. Aber inhaltlich bist du eigentlich auf unserer Seite. Okay.
Bin ich 50-50.
Aber das wundert, also das wundert mich. Ich kann sowas von enttäuscht von meinem Verein sein. Ich verstehe nicht, wieso du nicht enttäuscht von deinem Verein sein
kannst. Doch, klar, aber ich muss das noch nicht öffentlich auch noch manifestieren.
Doch, die sollen es ja hören, die sollen es ja wieder gut machen. Ja. Die haben ja was gut zu machen bei
mir. Als ob sie irgendwas gut machen, wenn du erzählst, dass sie enttäuscht
sind. Aber das ist
das. Ey, Eintracht, ich bin echt enttäuscht von dir.
Und dann ja, aber das ist das Fan-Dasein.
Eintracht Frankfurt so, oh. Eddie,
ja, aber das ist das Fan-Dasein. Das gehört dazu, dass man sich einbildet, dass wenn ich den Fernseher anschreie, dass da sich was
ändert. Eddie ist enttäuscht von dir. Du musst ein bisschen mehr rennen jetzt. Alles klar, ich weiß Bescheid.
Ich finde,
Jungs in der Kabine. Ja. Nein.
Ja. Ich finde, das gehört dazu, dass man als Fan sich einbildet, Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung des Vereins. Das macht die Leidenschaft aus. Natürlich, wenn du jetzt hier sagst, es gibt den Weihnachtsmann nicht, dann können wir auch darüber reden. Aber meiner Meinung nach braucht es auch solche kleinen Fantasien, die das Leben lebenswert machen. Und in meinem Kopf bringt es was, wenn ich Vorschläge im Eintracht-Forum mache, welche Spieler sie verpflichten sollen. Cool. Ich habe zum Beispiel gesagt, Javi Martinez, why not? Wird jetzt aussortiert bei den Bayern, würde ich gerne bei der Eintracht sehen. Würde nicht passieren, aber wenn sie ihn holen würden, er würde helfen.
Ehrlicherweise habe ich dem guten Marc Werder Bremen und Schalke als Enttäuschung genannt. Aber da
er hat ausgewählt.
Aha, Marc.
Ich war mir erst nicht sicher, ich muss kurz ein Wort zu Klinsmann sagen, weil die Frage war nur Enttäuschung. Ich war mir nicht sicher, ob es unbedingt ein Verein sein muss. Und dann hat Marc nochmal nach einem Verein gefragt, dann habe ich natürlich Werder genommen. Aber man kann auch bei Klinsmann natürlich streiten, eine Enttäuschung kann ja nur da sein, wo eine Erwartungshaltung ist. Aber ich wollte einfach noch mal im Rückblick, damit das nicht in Vergessenheit gerät, noch einmal hier in der Sendung erwähnen, was für ein Lappen Jürgen Klinsmann ist und was für eine unfassbare Geschichte das eigentlich war. Hat er jetzt gerade irgendwie gestern oder so sich noch mal geäußert, wo ich nur gedacht habe, Jürgen, halt einfach die Schnauze. Keiner will mehr irgendwas von dir hören. Irgendwie back dein Steak in deinem Backyard irgendwie in Miami oder wo du wohnst und halt einfach die Schnauze, weil das ist einfach nach dieser Bayern Katastrophe, diese Hertha-Katastrophe. Alter Schwede, ich war mal ein Fan von Jürgen Klinsmann, gebe ich offen und ehrlich zu, gerade nach der WM 2006. Aber wie dieser Mann sich demontiert hat und wie der diesen Abgang inszeniert hat, dann mit diesem Facebook-Filmchen und so weiter, unwürdig.
Der Lothar Matthäus des Fußballs.
Aber Lothar Matthäus hat sich gemausert, der gefällt mir mittlerweile richtig gut.
Nur für den Gag gesagt.
Wir müssen an der Stelle ja auch noch mal klar machen.
Verstehe ich noch erst.
Wir müssen ja an der Stelle noch mal klar machen, Jungs, ne, dass ihr Werder Bremen als eine der größten Enttäuschungen der Saison anseht, impliziert ja auch, dass ihr der Planung des Vereines, dass eventuell sogar nach Europa gehen kann, voll mitgegangen seid. Das heißt, ihr habt ja selbiges erwartet.
Hm. Ich kann dir das genau, pass auf, es ist eine komplizierte
Formel. Ist es nicht. Ich habe gesagt, bei Überraschung, Eintracht. Ich bin davon ausgegangen, und ich habe gleichzeitig gesagt, die Eintracht schneidet besser als Bremen ab. Ich bin davon ausgegangen, dass die Eintracht in die Champions League kommt und Bremen auf Platz 5.
Siehst du?
Und deshalb, ihr werdet hinter der Eintracht,
ihr werdet hinter der Eintracht
gewesen.
Du bist ja noch schlimmer als die Runde.
Nein, ich mach Spaß. Ich habe niemals gedacht, dass ihr
in den, also ich glaube, die Fallhöhe ist das Entscheidende.
Ja, aber auch
Schalke kommt aus einer, totalen verkorksten Saison. Und wenn du sagst, jemand ist 15er und wird dann nochmal 15er oder so, dann ist das einfach nur das gleiche Ergebnis. Bei Bremen, und das haben wir am Anfang der Sendung ja gesehen, waren die Ambitionen schon, ey, komm, jetzt Europa wäre mal nice. Wenn's schlecht läuft, Platz 10. Ja. Wenn's gut läuft, packen wir Europa. Und daran musst du ein Jahr messen. Und dann
aber bist
du
eben
die Enttäuschung.
Aber euer Ehren, warum wählt dann Ralle seines Zeichens der wahre Fußballexperte hier am Tisch? Schalke 04 und nicht Werder Bremen.
Ja, soll er selber sagen.
Ich warte ja, bis ihr zu Ende diskutiert habt. Und dann würde ich gerne drei Sätze erläutern, warum ich Schalke und nicht Werder gewählt habe.
Weil du ein cooler Typ bist als allererstes.
Nein.
Einfach ein geiler Typ.
Da geht es dann auch so ein bisschen um die Definition. Wie definiert ihr persönlich Enttäuschung? So, und ich sage ganz klar, es ist ja der Gesamteindruck dieser Saison. Und wenn ich schon nach wenigen Spieltagen feststelle bei Werder, um Gottes Willen, das wird eine ganz furchtbare Saison, dann ist das für mich nicht mehr enttäuschend. Wenn ich aber sehe, wie Schalke 04 angefangen hat und wie sie sich dann entwickelt haben, dann muss ich sagen, ist das für mich eine brutale Enttäuschung, weil das komplett Grütze ist. Mit allem, was dazugehört, auf und neben dem Platz. Und deswegen ist für mich Schalke die größere Enttäuschung als Werder Bremen. Weil bei Werder Bremen war unheimlich schnell abzusehen, dass die ganze nach 4 Spieltagen machst du am besten den hier, so, zack, und schmeißt weg.
Safe.
Und das ist für mich der Unterschied, warum ich Schalke gewählt habe.
Gute Erklärung, aber du hast trotzdem Unrecht. Und damit geht der Punkt an Eddie und mich.
So ein Tobi.
Weil wir einfach mega recht haben. So, ihr Lieben.
Ihr habt einfach keine Ahnung.
Ihr habt mega viel Ahnung. Gleich gibt's hier noch
zwei Fragen zu klären, und zwar, zwei, Trainer der Saison und Spieler der Saison. Was wir da vor der Saison getippt haben und was jetzt am Ende dabei rauskommt, das seht ihr gleich nach der Werbung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute in Bestbesetzung. Und wir sprechen über unsere Awards, über unsere Saison-Awards. Aber bevor ich das mache, ich habe eben gerade gesehen, ist das Uwe Seeler da unten? Bei dir mehr als ein Spiel?
Oh ja, danke, dass du mich Werbung machen lässt, habe ich gar nicht angekündigt.
Ja, bitte.
Das Heft ist von Oliver Wurm, war schon mal als Gast bei Bundesliga. Mhm. Es geht um das Spiel Italien 3-4.
Ja, das Jahrhundertspiel.
Zu diesem Spiel. Also es ist wirklich ein ganzes Heft, nur dieses Spiel mit Interviews mit den Protagonisten. Ich habe eine Taktikanalyse beigesteuert und Klinas Erbe haben eine Schiedsrichteranalyse beigesteuert. Ich finde es sehr, sehr nice.
Hast du das quasi nochmal angeschaut und dann einfach wie heute auch eine Analyse gemacht?
Genau, habe ich einfach nochmal angeschaut und das damals ist ein geiles Spiel gewesen.
Ja, bring mal mit.
Ist dir aufgefallen, wie langsam der Fußball damals war?
Ja.
Ja, aber das ist technisch besser, als man es denkt heutzutage. Ne? Mhm. Also, die hatten schon was drauf. Es war halt so, man hat den Ball, der Gegner geht an den Strafraum zurück und dann guckst du, was du machst.
Mhm. Wie hieß das Buch nochmal?
Mehr als ein Spiel. Mehr als ein Spiel ist so. Oliver Wurm, der macht ja auch diese Grundgesetzhefte. Mhm. Unter anderem und Panini Alben zu jedem möglichen Fußballverein und der hat das jetzt als neues Projekt auserkoren.
Okay, sehr schön. Dann schauen wir doch mal, was wir vor der Saison getippt haben, wer deutscher Meister wird, meine Damen und Herren. Ich erinnere mich, weil das haben wir in der Rückrunde, in der Halbzeitpause hier, in der Winterpause schon mal uns angeguckt. Guck mal hier. Ja, wir haben hier mal voll verkackt, ihr hattet recht, aber das haben wir in der Winterpause. Ich würde gerne mal noch die Winterpausentipps sehen, weil da haben wir es nämlich noch korrigiert. Aber klar, die Bayern sind es geworden. Ah, was? Ey, wie geil ist die Regie? Wie geil ist die Regie? Okay, warte mal.
Du hast korrigiert.
Nico war eben bei Bayern, oder?
Nee, bei Dortmund.
Okay, du hast doppelt verkackt.
Ja. Aber ist aus Prinzip.
Ja, okay, interessant.
Aber wisst ihr, okay, an der Stelle muss ich zu meiner Erinnerung sagen, das geht nicht darum, ist mir klar, dass Bayern München wird auch nächstes Jahr Meister. Mhm. Aber ich möchte einfach, dass meine andere Mannschaft Meister wird.
Ja, bin ich bei dir.
Und
why not Bremen?
Und wenn's, nee, du Spinner. Warum nicht der HSV? Geht ja nicht.
Nee, müssen wir erst mal zweitiger Meister werden.
Borussia Dortmund war meine Hoffnung aus den letzten anderthalb Saisons. Dann habe ich gedacht, okay, das wird nichts. Dann setze ich jetzt aufs nächste Pferd. Okay, wird auch wieder nichts.
Ja.
Nächstes Jahr mache ich, wie ihr auch, so auf Nummer sicher, die Herren Experten.
Ich hatte doch zu Beginn auf Dortmund getippt, Bayern, aber in der Halbzeit konnte ich die Realität nicht mehr verneinen. Es war leider so, weil ich erinnere mich noch dran gesagt, wenn nicht jetzt, dann nie. Also wenn Dortmund nicht jetzt in der Saison mit Kovac und wo es überhaupt nicht läuft, das schafft, das auszunutzen, dann gar nicht mehr. Und deswegen ist die Antwort leider gar nicht mehr. Also wir können eigentlich, ich pinne meinen Tipp jetzt an.
Kannst du jetzt, Regie kannst du bei mir auf Bayern München umstellen für die nächsten fünf Jahre.
Auch den nicht mehr fragen, ja?
Langweilig.
Ja, Leipzig sah zwischendurch ja mal so aus. Die hatten ihre Phase,
du denkst, du bist noch fünf Jahre in der Sendung?
Hä? Ja, also ich komme immer mal wieder zurück. So
was ist das? Das ist der Wintertipp? Ja, das ist der Wintertipp. Da hatte Leipzig seine gute Phase auch zu der Zeit noch. Genau. Ja, und dann schauen wir doch mal, was wir jetzt getippt haben. Nach dem 34. Spieltag. Scherz. So, Absteiger, was hatten wir bei Absteiger getippt? Düsseldorf, Paderborn, Union. Oh, 2 von 3. Eddie auch. Nee, warte mal.
Ein nur.
1 von 3. 2 von 3. Eddie, Tobi und ich hatten das gleiche.
Und ich hatte noch Union bei Relegation.
2 von 3 und 1 von 3.
Die unteren beiden sind die Direktabsteiger, der obere ist Relegation.
Ja.
Ja.
Also hast du einen.
Aber war ich ja mit Mainz ganz schön knapp. Nämlich gerade noch so.
Also ich würde sagen, Tobi, die Punkte gehen an uns, ne?
Mm-hmm. Ihr habt die beiden direkt getippt, euer Sieg. Und dann, du hast gewonnen, weil Augsburg schlechter war als Union, oder? Glaube ich, in der Abschlusstabelle.
Pass auf.
Das stimmt, ja.
Punkt für Nico. Sehr schön. Okay, jetzt, Leute, ist es an der Zeit, den Mann zu küren, der von allen 18 Trainern der Beste war. Der Trainer, der den Unterschied gemacht hat, der am meisten aus seinen Möglichkeiten rausgeholt hat. Und vor der Saison haben wir das überhaupt vor der Saison gedacht, wer das sein könnte? Nee, ne?
Oder? Nein.
haben wir nur jetzt gekürt. Wir küren, ja, mein Name ist die Bundesliga.
Wir haben in der Hinrunde, glaube ich, hatten wir es nochmal gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob das vorliegt. Ich glaube, das liegt nicht vor. Ja? Doch. Die beste Trainer der Hinrunde, hatten wir gesagt. Das wollte ich nochmal einspielen.
Ist das jetzt Hinrunde?
Das war Hinrunde.
Okay, Streich, ja. Rose, Streich, Nagelsmann, Wagner.
Erst den besten Trainer und dann
eine Ralle!
Und du Loser! Maßlose Enttäuschung.
Warte mal, das war der Tipp zur Hinrunde und ihr habt selber eben gesagt, dass Schalke eine gute Hinrunde gespielt hat. Ich verstehe euer Problem.
Kommst du nicht mehr raus, Ralle, jetzt aus der Nummer.
Warum war Marco Rose eigentlich, war der Zusammentrainer in Leipzig mit Nagelsmann?
Ja, ne?
Ja.
Skandal.
Fragt sich, was von dem ist falsch, aber vermutlich das Logo.
Ja.
Ja, okay, und dann schauen wir uns mal an, was jetzt am Ende der Saison, wie ihr die Awards vergebt. Ich bin gleich mit Urs Fischer, Hansi Flick, Christian Streich, Hansi Flick. Ja, gewinnt ja wohl jetzt hier der Streich, oder? Nee, warte mal. Scheiße, Hansi
Flick gewinnt. Ja, Moment, das sehe ich aber nicht so. Ey, also mit Union Berlin so einen souveränen Klassenerhalt, erst den Aufstieg schaffen, dann den Klassenerhalt hinlegen.
Ganz ernsthaft.
Christian Streich, Spieler, dümpelt immer im Mittelfeld mit Freiburg.
Bayern München holt, ergibt einen einzigen Punkt in der Rückrunde ab.
Mit Bayern München würde ich Meister werden. Nach Kovac hättest du, nach Kovac, die waren so froh, dass Kovac weg ist, da hättest du fucking Kermit der Frosch hinsetzen können. Der hätte auch, die hätten trotzdem sich
aber der, auch der den Arsch aufgerissen.
Auch der hätte nicht einen Punkt in der Rückrunde abgegeben.
Urs Fischer hat wirklich hier was geleistet, was keiner ihm zugetraut hätte. Alles andere ist Christian Streich, sorry, liebe Leute, aber Christian Streich Platz 9 mit Freiburg. Dafür wollt ihr Christian Streich, ihr findet es nur geil, dass diese Geschichte mit Abraham.
Ich glaube, Christian Streich wäre mit der Eintracht Meister geworden.
Ja, ich finde, das ist der meistgehypte Trainer mit seinen launigen Pressekonferenzen. Aber
er hat auf jeden Fall Argumente sportlicher Art,
naja.
Weil Freiburg eigentlich eine Mannschaft ist, die von ihren Möglichkeiten, und da sind wir wieder, Ausnutzen der Möglichkeiten, Abschiedskampf spielen müsste eigentlich, wobei die natürlich auch mittlerweile viel Geld ausgeben, aber Augsburg und Mainz geben auch viel Geld aus und Schalke und Bremen sowieso. Von daher finde ich das sehr beachtlich, was er aus Freiburg gemacht hat, und es fehlt am Ende ein Punkt auch für Europa. Und Union bin ich bei dir. Ich hab dann dafür ja Union, glaube ich, als Überraschung getippt. Ne? Also bin ich bei dir. Kann man auch gelten lassen.
Das, weswegen ich stimme auch damit überein. Urs Fischer, Christian Streich, kann man beide so nehmen. Was natürlich immer so hochspannend ist, wenn du so einen direkten Vergleich hast. Mhm. Also wenn du einfach eine Mannschaft hast und du hast zwei Trainer und du weißt, okay, diese Mannschaft hat unter Niko Kovac so und so gespielt und dann kommt jetzt dieser neue Trainer Hansi Flick und dann spielen die plötzlich, man muss es halt wirklich sagen, dreimal so gut. Dominieren jeden Gegner, spielen jeden Gegner an die Wand, lassen praktisch keine Torschancen mehr zu, machen vorne jedes Ding rein und gewinnen jedes Spiel 4-5-0 und du denkst dir, okay, wieso haben wir das nicht vorher schon geschafft? Und dann liegt es nahe, dass dieser Trainer etwas sehr, sehr gut macht. Und Hansi Flick hat eine überragende Rückrunde mit diesem Verein gespielt und hat diesen Verein wieder dahin geführt, wo man ihn nach dieser Hinrunde und auch nach der letzten Saison nicht mehr gewähnt hat. Also ich finde, das ist schon klar, kann man sagen, 9. Platz mit Freiburg ist eine eigentlich eine größere Leistung als eine Meisterschaft mit den Bayern. Oder ein 10. Platz mit Union Berlin ist auch eine größere Leistung. Oder was ist Union Berlin geworden? 11.
Definitiv ist es auch, das.
Ist eine größere Leistung.
Ich muss ganz ehrlich sagen,
bei Hansi Flick eben diese Sache, dass der einen Verein komplett auf links gekrempelt und
ich finde, das sehe ich anders. Es tut mir leid. Nee. Ich sehe das anders. Das ist wie damals bei, erinnert ihr euch an Wetten, dass, als Gottschalk aufgehört hat und Wolfgang Lippert angefangen hat. So, Gottschalk war fertig, der wollte nicht mehr, Wolfgang Lippert kam. Der war so, das war der lameste Moderator, den Deutschland hatte, war Wolfgang Lippert. Das hat man gemacht, weil wegen Wiedervereinigung, man wollte einen Ostdeutschen sozusagen in die Pro, das war halt öffentlich-rechtlich so. Das war reine Politik.
Vergleichst
so, pass auf, Wolfgang Lippert.
Du gerade allen Ernstes.
Niko Kovac mit Wolfgang Lippert. Bei den Bayern, bei den Bayern. Ja. Und dann, als Wolfgang Lippert gegangen ist und dann wieder Thomas Gottschalk kam, der wurde auf Händen getragen, weil alle so froh waren, dass es nicht mehr Wolfgang Lippert ist. Obwohl man eigentlich ein bisschen satt mit Thomas Gottschalk war. Aber das hatte man vergessen. Man war einfach nur froh, gib mir wieder diesen Thomas Gottschalk. Und genau das gleiche ist bei den Bayern passiert. Lass mich ausreden. Hansi Flick hat nicht so geile Arbeit geleistet, sondern die Bayern haben, und das hast du im 5-1 gegen die Eintracht, hast du es gesehen, die haben
gegen den Trainer gespielt. Und was dann passiert ist, ist, sie haben normal gespielt. Und die Bayern haben einen so krassen Kader, dass wenn die Bayern normal spielen, kommt so eine Saison raus. Hansi Flick hat gar nichts Besonderes gemacht. Hansi Flick hat einfach nur normal abgeliefert. Kovac hat nicht normal abgeliefert. Und deshalb entsteht diese
Diskrepanz. Ich komme nicht darüber klar, dass du den letzten Titelträger von Eintracht Frankfurt auf dem Trainerposten allen Ernstes mit Wolfgang Lippert vergleichst.
Das ist eine Metapher.
Ey, ich muss sagen, ich bin bei Eddie in der Nummer. Ich sehe das tatsächlich auch so.
Was? Lass erst mal den Nils sagen, der wollte mich doch recht geben.
Weil ich bin,
der ist auch ein Fähnchen im Wind.
Nee. Also tatsächlich, ich sehe das ähnlich. Ich bin was das angeht, bei Eddie, weil man kann die Arbeit von Hansi Flick gar nicht so richtig einschätzen. Ich habe bei Hansi Flick das Gefühl, er ist jemand, der das gut moderiert, der ein sehr geringes Ego hat, der genau weiß, es ist für ihn der größte Glücksfall der Geschichte, dass er diese Bayern trainieren darf. Und der ganz vorsichtig ist und genau weiß, wie sind die Machtverhältnisse. Thomas Müller ist nicht nur Stammspieler, weil er eine super Rückrunde gespielt hat, sondern auch, weil er genau weiß, wie das Machtgefüge bei den Bayern ist. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich irgendwie, dass die Mannschaft gut performt? Und ich sehe es auch so, diese Mannschaft ist individuell so extra klasse, die musst du nur irgendwie.
Ja, aber lass mir mal die Experten
reden. Ja. Hier.
Komm, Herr Escher, Herr
Gunnisch. Das ist ja immer das Argument bei den Bayern. Das ist ja immer das Argument, dass du sagst, die sind halt so gut. Ja, gut, den musst du nur moderieren. Aber das muss ja ein anderer Trainer auch machen. Also ein anderer Trainer muss ja auch nur aus den Spielern das Beste rausholen. Und wie er das tut dann, wenn es die Methoden sind, ist ja eigentlich völlig wurscht. Und was willst du da noch viel Besseres rausholen, als Hansi Flick jetzt dieses Jahr gemacht hat in dieser Rückrunde? Das war von den Ergebnissen her und auch von der Spielweise her, war das teilweise wie Guardiola in seinen Höchstzeiten bei Bayern. Also da willst du nicht mehr, kannst du nicht viel mehr rausholen. Und das ist dann auch eine Frage des Trainers. Und da hast du es jetzt nochmal ganz plastisch hervorgesehen. Und ich glaube übrigens nicht, dass Niko Kovac Wolfgang Lippert ist. Von daher bin ich jetzt deswegen schon mal gar
nicht
dabei. Grundsätzlich, und das war ja, glaube ich, einleitend auch von Etienne, ist ja immer immer das Problem, Erfolg mit Freiburg, ist der höher oder weniger anzusiedeln niedriger anzusiedeln als Erfolg mit Bayern. Das ist ja immer auch da wieder eine ganz eigene Definition. Ich muss gestehen, ich finde eure Aussagen hinsichtlich Hansi Flick, dass er nichts Besonderes gemacht hätte oder dass das ja jeder kann, finde ich ein bisschen abenteuerlich, weil selbst wenn du diese richtig guten Fußballer zur Verfügung hast, musst du das erstmal so hinkriegen, dass die das so spielen. Ganz einfach. Und wenn es halt nötig ist, dass du vielleicht ein kleines Ego hast und dass du mehr moderierst, ja, auch das ist eine Fähigkeit. Auch das ist eine Form von Qualität. Ganz einfach.
Die ist aber auch gekoppelt an die Situation aus, weil ich ganz kurz, das ist gekoppelt, er ist der perfekte Mann gewesen für diesen Zeitpunkt, für diese Situation, genau.
Ja, aber trotzdem, dann machst du nicht automatisch dadurch, dass bei Bayern München alles im Argen ist und dann setzt du dich dahin, das würde ja bedeuten, du setzt dich dann dahin und sagst, ja, ich mache jetzt hier Bayern-Trainer und dann holst du in der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga.
Wenn Nils Thomas Müller wieder zum Stammspieler gemacht hätte,
du wärst vielleicht Meister geworden mit einem Punkt vor Leipzig oder so, aber nicht 16 Siege, ein Unentschieden, 54 zu 10 Tore. Allein in der Rückrunde.
Das Maximum aus den Möglichkeiten zu machen.
Ja.
Und das hat, klar, das hat
er nicht, sonst hat er alle Spiele gewonnen.
Ja, der Punkt gegen Leipzig.
Das hat Christian Streich geschafft und das hat aber auch Hansi Flick geschafft. Also ich finde alle Wahlen okay, aber ihr tut jetzt so, als ob Hansi Flick da den ganzen Tag Däumchen gedreht hätte, dann Thomas Müller gesagt, dann spiel mal besser.
Ja, weil wir den Punkt ja, ey Leute, ihr vergesst, wo wir herkommen, wir wollen den Punkt für unseren Tipp hier haben, darum geht's.
Nee, und ich möchte gerne mal kurz klar machen, ich habe hier Dortmund und Leipzig als Meister getippt und ich verteidige hier gerade Hansi Flick.
Ja,
so sieht man nämlich,
wer hier der Fähnchen im Wind
ist. Ich finde auch.
Ja,
seine Haupteigenschaft ist einfach, dass er nett ist, deswegen nennt man ihn auch Netflix.
Aber ich würde sagen, drei Leute haben Hansi Flick getippt. Was sagt ihr? Punkt für uns, oder?
Mir egal, kannst du haben, wenn du willst.
Ja, wenn ihr ernsthaft.
Weißt du was?
Wenn ihr ernsthaft einen Punkt für Hansi
Flick habt, ich könnte dir jeden Punkt.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen machen wir das Gleiche jetzt nochmal mit. Was?
Schenken Sie auch. Ihr hattet beide ein schweres Jahr mit euren Verein. Ihr kriegt die Punkte von uns. Passt schon.
Okay, ja, ich zieh zurück. Ich habe Klassenerhalt. Ich will keine Punkte.
Okay, pass auf. Kommen wir jetzt zum vielleicht wichtigsten Award, dem Spieler der Saison. Hatten wir da auch was in der Winterpause? Ich weiß überhaupt nicht mehr.
Ich glaube schon, aber mach mal weiter einfach. Spieler der
Saison. Bester Spieler Hinrunde.
Lewandowski, Werner, Lewandowski, Werner, Harit. Du bleibst bei Schalke.
Hinrunde.
Ja, Hinrunde, sag ich doch. Ich
weiß. Schrei uns doch nicht.
Ist mir schrei dich so rum. Ist mir schon klar. So, und jetzt schauen wir mal, wer hier den Fulltime Award bekommt. Lewandowski, Sancho, Lewandowski, Lewandowski, Goretzka. Ja, gute Wahl. Aber auch eine Rückrunde. Okay, fangen wir mal an. Also, Robert Lewandowski muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Fangen wir mal an mit Jadon Sancho.
Naja, also natürlich ist der Torschützenkönig Robert Lewandowski auch wieder eine überragende, vielleicht glaube ich sogar die beste Saison bislang gespielt. Deshalb kann man da natürlich gar nicht so viel dagegen sagen. Ich finde aber, ich habe mir die Scorerliste angeguckt und bei der Scorerliste ist Jadon Sancho mit 34 Punkten auf Platz 3, 5 Punkte hinter Lewandowski. Wenn man jetzt sieht, dass Jadon Sancho einfach 10 Jahre jünger ist und in einem schlechteren Verein spielt. Oder noch jünger. Wie viele Jahre?
Ja, ich bin nur empört, dass das Alter eine Rolle spielt.
Ja, einfach, weil ich finde, dass für einen so jungen Spieler so eine Leistung in so einer schwachen Mannschaft wie Dortmund einfach noch einen Stellenwert weit höher zu bewerten ist als der Stürmer bei den Bayern.
Ich finde, wenn du die letzten 5 Spiele von ihm anguckst, hat er diesen Titel nicht verdient. Weil da hat er nämlich aufgehört.
Ach so, wir suchen also den besten Spieler der letzten 5 Spiele,
oder? Nee, den letzten Spieler der Saison.
Ja.
Ja, und dazu gehören auch die letzten 5 Spiele.
Ganz interessant, weil wenn wir dieser Argumentation folgen, dann wird nämlich Leon Goretzka auch ganz interessant. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sich eher auf die Rückrunde bezieht, oder, Ralf?
Ich finde insgesamt die Entwicklung, die Goretzka genommen hat, sehr, sehr beeindruckend, nicht nur als Spieler, sondern also als nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern auch fernab des Ganzen als Persönlichkeit, und sehe bei ihm tatsächlich noch mehr Potenzial, um eine noch dominantere Rolle einzunehmen. Und wenn man einfach sieht, wie dominant er schon in den letzten Wochen und Monaten, auch jetzt nach der Corona-Pause geworden ist, dann ist es für mich persönlich, mit dem, was ich, wie ich das definiere oder den Anspruch, den ich habe, ist das meine Wahl, auch wenn ich natürlich eure Wahl von Lewandowski nachvollziehen kann, weil das war halt mal wieder Bombe.
Ja, ich glaube, ja, Tobi?
Da den Gegenspieler zu machen, ich glaube, Leon Goretzka hat ja auch ein bisschen Stück weit die Gnade der Verletzung zum richtigen Zeitpunkt, dann als die Bayern schlecht gespielt haben, hat er einfach verletzt gefehlt und er ist dann klar, stärker aus der Verletzung zurückgekommen, aber er ist in eine Bayern-Mannschaft, die sehr gut funktioniert, reingekommen. Und ich finde, da haben mit zum Beispiel Alaba oder Müller oder auch Lewandowski andere Spieler mehr herausgestochen.
Ja, ich finde bei Goretzka, deswegen finde ich die Wahl ganz gut. Du denkst bei sowas ja auch immer um die Ecke. Das finde ich deswegen auch eigentlich ganz charmant von dir. Mhm. Der hat einen großen Sprung gemacht. Das muss man einfach sagen.
Ich bin immer Most Improved
Player. Ja, Most Improved Player. So, den Award würde ich Goretzka auch auf jeden Fall geben. Ansonsten finde ich Lewandowski, du kannst einem Spieler, der 34 Tore schießt, wie willst du dem? Also, es ist schwer zu verargumentieren, den nicht zum Spieler der Saison zu machen, finde ich. Also, das war schon Wahnsinn. Und bei Lewandowski, er hat ja auch, man muss auch sagen, der hat ja noch ein paar Spiele gefehlt, ne? Aber auch zwischendurch verletzt, darf man auch nicht vergessen. Der hätte theoretisch mit ein bisschen Fortune auch den Torrekord brechen können von Gerd Müller. Und das ist einfach der völlige Wahnsinn. Von daher.
Aber Weltfußballer? Frage?
Wenn Bayern Champions League holt, voll. Definitiv. Warum nicht?
Hier habe ich schon wieder ein Stirnrunzeln neben mir.
Nee, weil das ist ja, ich finde das immer so, vorher das schon vergeben zu wollen, finde ich schwierig.
Die Saison ist vorbei. Also ist ja nur noch Champions League. Es hängt am Ende am Champions Titel. Champions League.
Ja. Fehlt noch ein relativ wichtiger Titel. Ja. Wenn jetzt Lionel Messi im Halbfinale und Finale 10 Tore schießt,
dann muss es machen. Trotzdem wird Barcelona nicht Meister. Also, ja. Egal, das ist Zukunftsmusik.
Aber hier von der Dengel, der sagt was mit dem, der 35 Tore verhindert. Man muss natürlich sagen, ja, es ist immer ein bisschen blöd bei dieser Spielerwahl. Geht man oft auf Scorer oder Torschützen. Was ein bisschen schade ist, weil es gibt natürlich viele Spielpositionen, die enormes leisten, wenn man, denkt man an eine Leistung zum Beispiel auch von Kimmich, Müller, der 21 Assists geliefert hat, was auch eine krasse Zahl ist. Du hast tolle Torhüter, Verteidiger, die so ein bisschen bei sowas immer dann im Schatten der Torjäger stehen, muss man natürlich sagen. Vielleicht denken wir uns in Zukunft mal was aus, noch auf verschiedene Bereiche, ja, oder so.
Position.
Oder meine ich ja Position, ja. Genau. Weil es so natürlich immer so ein bisschen gemein ist, wenn wir hier jedes Jahr. Ich habe auch natürlich deshalb ein bisschen Jadon Sancho auch noch mit ins Rennen gebracht, einfach damit er erwähnt wird.
und nicht alle jetzt, damit wir nur über Lewandowski sprechen, weil es gab in der Saison viele andere tolle Spieler auch.
Ja, wir müssen jetzt langsam hier zum Ende kommen. Ich will aber noch einmal kurz anmerken, dass ich ja normalerweise jemand bin, der immer sagt, nimm Spieler, die für die Mannschaft wichtig sind, nimm Spieler, die eben nicht nur Tore machen. Aber Lewandowski hat einfach die zweitmeisten Tore aller Zeiten nach Gerd Müller in einer Saison geschossen. Also das ist halt ein Wahnsinnswert, die Anzahl der Tore, die er gemacht hat. Und da muss man einfach mal sagen, das sticht historisch auch heraus. Es ist jetzt nicht, dass das alle zwei Saisons vorkommt und dass man Lewandowski jetzt jede Saison nehmen müsste, aber das war halt die herausragende Saison von einem der herausragenden Spieler der letzten 10 Jahre in der Bundesliga. Da finde ich das doch mal sehr legitim, ihn hervorzuheben.
Bin ich bei dir. So, ihr Lieben, das waren unsere Awards der Saison. Schreibt gerne bei uns in die Comments, was eure Awards gewesen wären. Seid ihr einverstanden mit unserer Wahl oder habt ihr andere Meinung? Schreibt das bitte in die Comments. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist es vielleicht so, dass eventuell vor kurzem die Rechtevergabe für die Bundesliga neu stattgefunden hat? Und eventuell könnte es sein, dass sich ein kleiner, unbedeutender Sender aus Hamburg in dieses Konzert der Großen reingemogelt hat und versucht hat, mit seiner Klarinette für einen neuen Sound zu sorgen. Ob das geklappt hat oder welche Erkenntnisse dabei irgendwie hängen geblieben sind, das schauen wir uns jetzt mal an in einer fantastischen kleinen Matz von unserem Redakteur Marc.
Warum müssen wir auch demnächst wieder mehrere Abos abschließen, um alle Bundesligaspiele zu sehen? Hat sich Rocket Beans TV wirklich um die Medienrechte beworben? Und werden diese tatsächlich so transparent und diskriminierungsfrei vergeben, wie von der DFL immer behauptet wird?
Finden wir es heraus. Bundesliga investigativ. Die DFL hat bekannt gegeben, wer im Wettbieten um die Bundesliga-Übertragungsrechte am meisten Kohle auf den Tisch gelegt hat. Sky sicherte sich alle Samstagsspiele und die Konferenz. The Zone bekommt alle Freitags- und Sonntagsspiele. Mal wieder die üblichen Player im Game, denkt man sich also. Aber Moment!
Eine Überraschung, freuen sich hier viele in Hamburg.
Ja, allerdings. RAN meldet sich zurück und zeigt Auftaktspiel, ein Spiel des 17. und 18. Spieltages, die Relegation und natürlich den Supercup.
Standing Ovation, schauen Sie das an, das macht wieder Spaß.
Drei verschiedene Anbieter also, zwei davon Pay-TV und natürlich hört man deshalb die frustrierte Frage durch Millionen deutscher Fußballfan-Haushalte, Hallen. Warum muss ich jetzt schon wieder mehrere Abos abschließen? Muss das wirklich sein? Ja, dafür sorgt nämlich eine Vorgabe des Bundeskartellamtes an die DFL. Sie muss ein Vermarktungsmodell vorlegen, das den Wettbewerb zwischen mehreren Anbietern ermöglicht. Ein Monopolist hätte kaum Anreize, die Qualität der Berichterstattung zu verbessern und das Innovationspotenzial, insbesondere des Internets, auszuschöpfen. Die Intention dahinter ist erstmal sehr löblich, denn wäre wie früher Premiere oder später Sky weiterhin der einzige Anbieter, dann wüssten Fußballfans womöglich gar nicht, dass man Spiele auch ohne einheitliche Hemden im Stil von Staubsaugervertretern oder ohne Internet-Bildübertragungen in Anlehnung an Aquarelle des 19. Jahrhunderts übertragen kann. Es kommt noch besser. Axel Springer steigt in die Nachberichterstattung ein. Dank der Fußballsendung dort wissen Fußballfans überhaupt erst, dass man Getränke auch schütteln kann.
Morgen gesperrt in der Bundesliga.
Als Sie das gesehen haben,
was diese Mannschaft zu leiden, einen Punkt und auf dem Platz. Das kann man ja.
Prima. Kann man machen. Richtig gut.
Sky-Kunden denken bis heute, dass man Getränke nur rühren kann.
Kannst du einmal umrühren, bitte? Das ist toll. Danke. Einfach umrühren.
Ich schweife ab. Wenn es also zu alten Verhältnissen kommen würde und nur ein Anbieter alle Live-Pakete ersteigern würde, würde die Vorgabe des Kartellamts dafür sorgen, dass zumindest teilweise eine Co-Exklusivität entsteht und der Fußballfan für die jeweiligen Spiele entscheiden kann, ob er sie bei Anbieter A oder Anbieter B schauen möchte. Das wäre tatsächlich der Idealweg. Kein Verbraucher wäre mehr gezwungen, mehrere Abos abzuschließen, gleichzeitig hätte aber kein Anbieter das Monopol auf bestimmte Partien. Auf unsere Nachfrage hin erklärte uns das Bundeskartellamt, dass auch sie sich dieses Ergebnis gewünscht hätten, ihre Vorgabe aber eben auch das Risiko des wieder eingetretenen Szenarios mit sich bringt. Eine Vorgabe, die von vornherein die Koexklusivität mit sich bringt, wäre kartellrechtlich nicht durchsetzbar. Wie hättet ihr entschieden? Lieber riskieren, dass ein Anbieter alle Partien exklusiv bekommt oder eine entsprechende Vorgabe machen, dann aber riskieren, dass es zu mehreren Abos kommt, die abgeschlossen werden müssen? Schwierige Entscheidung. Aber warum sehen wir eigentlich seit Jahren die gleichen Anbieter in der Bundesliga-Übertragung und wie läuft es eigentlich ab?
Im Rahmen einer transparenten und diskriminierungsfreien Vergabe.
Angenommen, ein junges, verrücktes Unternehmen hätte einen Traum. Eine Berichterstattung mit Moderatoren, die anziehen dürfen, was sie wollen. Eine Übertragung ohne Pixelbrei und ohne den armen Kameramann, der nichts anderes tun muss, Spieltag für Spieltag, 90 Minuten lang, als stetig und immer zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne zu filmen. Wie schaffen es neue Wettbewerber wie Rocket Beans TV in den Bundesliga-Übertragungsmarkt? Schauen wir uns das mal an. Am 10.02. kündigt die DFL an, dass die Registrierungsphase beginnt. Jedes Unternehmen, das Interesse hat, kann mitmachen. Das nenne ich mal diskriminierungsfrei. Alles, was man bei der Registrierung tun muss, ist die üblichen Angaben zu machen, Auszug aus dem Handelsregister beifügen und wow, 2.500 Euro zahlen. Nur für die Registrierung. Na gut, immerhin erfährt man dafür genau, wie es weitergeht und welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um mitzumachen. Und was sind schon 2.500 Euro, wenn man Pakete im Wert von mehreren hundert Millionen Euro mitbieten will, oder? Und immerhin bekommt man dafür auch diesen 58-seitigen Procedure Letter zugeschickt, deren Infos übrigens streng vertraulich zu behandeln sind. Darum kann ich euch an dieser Stelle auch nicht die geheimen und zu Recht geschützten Informationen mitteilen, wie zum Beispiel nichts. Nichts in diesen 58 Seiten ist so schützenswert, dass es die DFL nicht auch direkt zum Download auf ihre Seite hätte packen können. Alle Informationen hier drin sind völlig allgemein. Regelungen, Zulassung zur Ausschreibung, Auktionsverfahren, Vergabeentscheidungen. Wer also als Wettbewerber gehofft hat, in diesem für 2.500 Euro gekauften Procedure Letter zu erfahren, ob es sich lohnt, sich zu bewerben oder ob man von vornherein chancenlos ist, der wird leider enttäuscht. Völlig schwammig heißt es in den Zulassungskriterien, dass die Unternehmen ihre Eignung darlegen müssen, indem sie Auskünfte geben, wie sie das Ganze redaktionell umsetzen wollen, welche Reichweite sie erzielen können oder wie sie ihre Bonität sicherstellen können. In welchem Rahmen aber, also wie groß so eine Redaktion sein soll oder wie hoch das Eigenkapital oder entsprechende Bürgschaften oder sonstiges, konkrete Zahlen? Keine Ahnung. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist, sich zu bewerben und auf Antwort der DFL zu warten. Und naja gut, was hat man schon zu verlieren? Ne? Die 2.500 Euro sind ja schon gezahlt und man wird ja wohl nicht nochmal was?
Nochmal ein vielfaches der Schutzgebühr, quasi nur um zu erfahren, ob man überhaupt mitmachen darf. Auch Fragen und Anmerkungen seitens der Bewerber sind laut Procedure Letter erst in der Informationsphase, also Nachzahlung der Schutzgebühr und Zulassung durch die DFL möglich. Also das ist dann der erste Punkt, wo ich die Vertraulichkeit doch verstehe. Die DFL muss sich also schon den Vorwurf gefallen lassen, dass man als Außenstehender vermutlich nie erfahren wird, wie viele Bewerber es eigentlich gab und warum sie jeweils abgelehnt wurden und ob diese Kriterien auch bei allen Bewerbern gleich angewendet werden.
Bitte jetzt nicht dazu sagen, warte die Pressekonferenz ab.
Auf der Pressekonferenz zur Vergabe wollte Geschäftsführer Christian Seifert nicht mal Angaben dazu machen, wie viele zugelassene Wettbewerber sich schlussendlich um die einzelnen Pakete beworben haben.
Wir geben grundsätzlich keine Auskunft darüber, ob sich wer und in welchem Maße sich Bieter engagiert haben.
Oder wie weit sie prozentual auseinanderlagen.
Darüber haben wir mit dem Präsidium gesprochen. Das kommentieren wir aber öffentlich grundsätzlich nicht.
Auch unsere schriftlich gestellten Nachfragen zur Registrierungsgebühr, Schutzgebühr, Ablehnungsverfahren und so weiter hat die DFL im Gegensatz zum Bundeskartellamt leider nicht beantwortet. Und bitte nicht falsch verstehen. Das komplette Verfahren zur Vergabe der Medienrechte kann man ganz genauso gestalten. Wenn man allerdings bei jeder Gelegenheit die diskriminierungsfreie und transparente Vergabe betont, diese Transparenz letztendlich aber nur gegenüber DFL-Mitarbeitern, vielleicht noch dem Bundeskartellamt, gilt, nicht aber gegenüber Medien, Wettbewerbern und schlussendlich den Verbrauchern, den Fußballfans, dann ist diese Transparenz vielleicht doch nicht mehr ganz so transparent. Oder, Herr Seifert?
Bitte haben Sie da Verständnis, dass wir da ein paar Informationen dann schon gerne für uns auch behalten.
Und was wir nicht vor uns behalten werden, das ist, wie es jetzt im Programm weitergeht. Und zwar haben wir jetzt direkt im Anschluss eine Folge Reality Bites. Glaube ich, Portal, Minecraft, James Bond und mehr gibt's da.
Willst du gar nichts
mehr jetzt dazu sagen? Und gleich im Anschluss haben wir den Beanstalk. Da zocken wir eine Runde Common and Conquer. Ja, schreibt uns gerne in die Comments, was ihr von dieser fantastischen Mats von Marc Lehmann haltet.
Haben wir denn jetzt die Rechte oder nicht?
Das erfahrt ihr in den Comments. Im Comments-Bereich steht, ob wir die Rechte haben. Also geht da jetzt rein, abonniert den Shit und dann seid ihr hinterher schlauer. So, das war's. Vielen lieben Dank an Ralf, vielen lieben Dank an Tobi, Nico, Eddie und euch. Das war nicht nur die Sendung, sondern das war's auch mit Bundesliga für diese Saison. Jetzt gibt's natürlich eine kleinere Pause und wir melden uns vielleicht zwischendurch dann nochmal wieder mit irgendeiner Saisonvorbereitungssendung, mit unseren coolen Tipps und Awards, die wir wieder abgeben werden. Wann genau das der Fall sein wird, das erfahrt ihr natürlich über Social Media und so weiter. War eine sehr, sehr aufwühlende Saison für uns alle. Jetzt ist eine kurze Pause und wir freuen uns irgendwie schon wieder auf die neue Saison.
Und vielen Dank, Claudio Pizarro, für 20 Jahre Fußball.
Absolut, Claudio, Mann. Möchte noch jemand was sagen?
Marco Russ.
Dann sage ich jetzt tschüss.
Mario Gomez.
Raphael, tschüss. Raphael, tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.